heute wieder der Tag, wo du viel gelobt werden willst?
Welcher Tag ist das?
Also jeder, der mich da ein bisschen besser kennt. Aber es gibt ja auch genügend Gründe.
Ja, dich zu loben.
Voll.
Ja, eigentlich, dass die Menschheit noch zu irgendwas anderem kommt, außer ein Phyllis Hässling zu loben. Das ist auch nur eine...
Das ist übrigens Harriet. So, können wir anfangen?
Wir können anfangen.
Wir sind ja quasi schon fast fertig.
Du warst einmal durch.
Ich habe voll Hunger, das tut mir leid. Ja, Harry, dann du bist dran.
Ja, herzlich willkommen hinterm Tresen bei...
Welche Episode denn?
Episode 38, sag ich jetzt mal.
Hast du nur mal drüber nachgedacht?
Ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, ich lege mich jetzt mal auf 38 fest. Wir sind wieder im Löwe-Laden und wir sind heute nicht allein. Wir haben einen Gast.
Hallo.
Jeremias.
Du bist 2023 der erste Gast.
Das ist stimmt, ja der
Wahnsinn. Das ist so, ja.
Und jetzt durfte endlich mal wieder ein Gast kommen.
Dann war's, du dürfen auf jeden Fall jederzeit. Es ist auch tatsächlich ein bisschen organisatorisch immer so ein bisschen.
Ja, wir sind spontan, ist immer am besten. Ich habe vorgestern gar nicht viel gekriegt und heute sitze ich.
Du lügst, es war nicht vorgestern.
Nee, es war, wann war's?
Ja, hast gelogen, ne? Also wenn es so ein Podcast wird, dann können wir direkt wieder einen Cut machen.
Vor drei Tagen?
Und jetzt du wieder ein.
Relativ
ich glaube, vor zwei, drei Wochen.
Nein.
Natürlich nicht.
Das sein. Das war ich kurz irritiert.
Ja. Also, Jeremias ist auf jeden Fall zu Gast heute.
Kein Videocast, was ich bis heute nicht verstanden habe. Also auch das haben wir erstmal ad acta gelegt. Kommt vielleicht wieder. Wenn wir,
ja. Wenn bei so gut aussehenden Gästen hätten wir es vielleicht heute mal machen sollen.
So.
Weil es ist gleich unsere Gesichter.
Du wusstest, wer kommst. Ja. Komm, du wolltest es unbedingt wissen. Ich wollte sie nicht sagen.
Ja, normalerweise ist es ja immer so, der Felix wird überrascht, wenn ein Gast da ist. Der Felix weiß vorher nicht.
Du bist auch mein erster Gast, weil ich sonst nie einlade. Ich lade sonst nie ein, sonst ich weiß es
nicht. Dann möchte ich gelobt werden, dass er jetzt mal eingeladen
ist. Oh, ich finde es gut, dass du da bist.
Ich weiß noch nicht.
Nein, du hast es ganz toll gemacht, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
Schnauze
das hast du
weiter.
Toll gemacht, Felix.
Ich war froh, dass ich deine Nummer noch hatte, dass du reagiert hast überhaupt.
Also tatsächlich habe ich noch nie meine Handynummer gewechselt.
Ernsthaft?
Ich habe jetzt so viele, wir haben wieder Abi-Treffen irgendwie nach 10 Jahren und dann waren alle in so einer WhatsApp-Gruppe und überall neue Handynummer. Ich denke, wer sind diese ganzen Leute? Und ich habe tatsächlich noch nie meine Handynummer gewechselt. Das ist, glaube ich, so ein Ding aus der Filmzeit damals. Da hat der erste Produktionsleiter immer gesagt, wie du als freischaffender Aufnahmeleiter, wenn dich einer mal erreichen will, du darfst nie deine Nummer wechseln, sonst ist der Kontakt hier weg. Und deswegen habe ich tatsächlich immer meine Nummer behalten.
Ich habe aber auch das meine zweite.
Ich bleib beim roten Faden, weil ich habe jetzt schon wieder ein paar Fragen. Aber ernsthaft, wie geht das? Ich bin wieder durchdrehen teilweise. Ich überlege anzufangen, das regelmäßig zu wechseln.
Das macht eine Freundin von mir, die hat aber auch im Ausland studiert, hin und her, Telefonnummern, bla bla bla. Und die sagt, das ist auch so ein bisschen so ein natürliches Löschprinzip dann einfach. Du gibst ja dann nur noch wirklich den Leuten die neue Nummer.
Macht schon Sinn, wenn man sich meine Facebook, ich bin nie auf Facebook, aber da habe ich 2500 Freunde, nennt sich das ja, glaube ich, bei Facebook, so, wo ich mir denke, keine Ahnung, wer das alles ist.
Liebe nennt man das.
So, das ist einfach, ja, man sammelt schon sehr viel an,
Ich finde es tatsächlich eine natürliche Auslese im Sinne von, weil, ganz ehrlich, ich will teilweise gar nicht mehr, dass Leute meine Nummer haben, weil mir es auf den Sack geht, wenn die da aus dem Nichts aus anrufen und dann irgendwas von mir wollen, wo ich mir denke,
na ja, gut, bei dir halt auch gerne an. Dann so um 2:30 nachts können wir nochmal in den Löwen rein. So ging das ja bei dir los, ne?
Ja, das ist auch heute noch so mit der alten Schule.
Oh, okay.
Aber gut, dass ich meine Nummer hatte, sonst wäre ich heute nicht hier wahrscheinlich. Oder für dich wäre es schwieriger gewesen, mich zu erreichen.
Ich hätte dich gekriegt.
Ich denke auch,
Und wenn ich nach Lauterbach gefahren wäre und mir das überhaupt, also war ich auch noch nie. Anderes, späteres Thema.
Ja, muss ich sagen, ich lade dich auch mal herzlich nach Lauterbach ein.
So,
jetzt wird's spannend. Du hast gar keine Ahnung, wer er ist, ne?
Ja, aber bevor wir da einsteigen, wolltest du gerade noch mal ganz kurz für Jeremias, aber auch für die Hörer, die es gar nicht so richtig wissen, erklären, wie der Podcast überhaupt zustande gekommen ist, warum es hinterm Tresen heißt. Mhm. Und da habe ich dich gerade mit Tontechnikgeschichten unterbrochen.
Warum es hinterm Tresen heißt und wir am Tisch sitzen. Nein, das andere.
Was du noch lernen musst, ist, es ist immer noch kein Videocast. Wir können unterstellen, dass wir hinterm Tresen sitzen. Erzähl doch jetzt bitte nicht, dass wir an irgendeinem
Tisch
random sitzen, draußen in der Rhön.
Schön,
der Regen kommt von links. Man dachte drüber. Die Idee rührte daher, dass ich damals den Löwenleiter schließen musste und wir parallel angefangen haben, hier Aufzeichnungen zu machen nicht Aufzeichnungen, sondern Streaming. DJ, korrigier mich aber bitte gerne. Mhm. Und wir dann aber auch gesagt haben, warum machen wir nicht mal einen Podcast? Bedingt auch deswegen, weil ich auch zweimal gefragt wurde, warum machst du Löwen? Und was war denn da? Und wie hat das angefangen? Und dann kamen wir aber alle so ein bisschen auf den Gedanken zu sagen, hey, warum denn nicht? Und es gibt ja auch eben viele Geschichten drumherum um das, was man tut. Also die Idee dahinter, auch der Name deswegen. Auch du, und da bin ich total gespannt tatsächlich drauf, und das finde ich auch wiederum spannend. Wir kennen uns schon relativ lange, aber nicht gut. Mhm. Und ich weiß ein paar Szenen, Anspielungen aus deinem Leben und das ja auch wieder so Fragen an dich, so für mich zum Beispiel, klar, so hinterm Tresen, das hat man mal so aufgeschnappt, aber was machst du eigentlich dann tatsächlich? Wer bist du? Und da auch geil, das ist ja auch wieder so, wir haben uns kennengelernt über die Gastronomie und das geht ja deutlich drüber hinaus und das hat ja so einen Tacken damit hinterm Tresen zu tun, weil du bist in der Gastronomie verwurzelt jetzt.
Schon immer irgendwie.
Schon immer, jetzt.
Sicherlich später nochmal
drauf. Ja, du darfst schon irgendwann deinen Redanteil.
Ja, das könnte ich, höre auch gern zu.
Vielleicht größer.
Jetzt hast du das Prinzip von unserem Podcast verstanden. Der Felix mit und der Gast und ich,
wir
dürfen
zu. Aber er muss irgendwann weg, habe ich gehört. Da können wir uns in Ruhe noch weiter
unterhalten. Gibt es einen Monocast oder sowas? Wenn ich anfange zu essen, dann könnt ihr. Jetzt ist es Nüsse. Hallo. Das ist so der Gedanke dahinter, hinterm Tresen. Auch ich wurde immer wieder mal gefragt und auch eben finde ich das spannend, was passiert denn beispielsweise, und das ist tatsächlich so, Kleinigkeiten, wenn du samstags abends in der Heimat auflegst und dann tatsächlich hinterm Tresen. Da passieren ja viele Dinge, die der Gast vorne teilweise gar nicht mitbekommt.
Manchmal will man es gar nicht wissen als Gast, aber manchmal ist es auch ganz interessant.
Ja, also das ist so der Titel und wir müssen mal ehrlich gestehen, wenn wir mal so ein bisschen mal die letzten zwei der Folgen uns angeguckt haben, zumindest war
an die hat noch Video und hat recht jetzt.
So ein paar Sachen sind so ein bisschen abgeschweift, aber ich finde ja dieses Grundthema immer noch geil, einfach hinter dem Tresen mal wirklich dann, und dann freue ich mich nochmal umso mehr, dass du da bist, auch mal Gäste zu haben, auch mal wirklich mal zu fragen, okay, das weiß man von dir, aber was passiert da drumherum noch und warum ist das passiert und was passiert beispielsweise bei Aufzeichnung von einem Tatort, und du weißt, dass ich das auch wieder anspreche.
Oh,
ja, okay. Geil, ne? Ja.
Und, viele Facetten, ja.
Viele Facetten. Also, und am Ende des Tages geht es, glaube ich, erstmal für alle. Wer bist du?
Ja,
ich bin so und so viele Jahre alt.
Und jetzt fange ich an. Genau so würde ich jetzt sagen. Ich bin jetzt Hockel, 31 Jahre alt. Und hinter meinem Dresen stehe ich sehr oft in Lauterbach in der Zwei-Bar. Mhm.
2020. Stehst du da wirklich?
Ab und an, ja. Mittlerweile
du hast gerade sehr oft gesagt. Der lügt schon wieder.
Eben stand ich noch dahinter, wir haben mich vorbereitet für morgen, wir haben nämlich einen Cocktailkurs morgen ab. Ich stehe tatsächlich oft auch noch dahinter. Meistens trinke ich dann aber auch, deswegen stelle ich mich dann, wenn ich im Weg stehe, auch vor den Tresen.
Geil.
wir haben 2020 in Lauterbach die Zwei-Bar eröffnet. Eine kleine, feine Gin-Cocktail-Craft-Beer-Bar. Okay. Weil es in Lauterbach, anders als in Fulda, da gibt es ja schon auch coole Sachen und dann kommen noch neue coole Sachen dazu, aber in Lauterbach gibt es halt also so zwei Kneipen, die halt wirklich Kneipen sind, die man braucht in so einem Ort wie Lauterbach. Gibt es halt für jüngere Leute und auch ältere Leute gar nichts, wo man mal cool was trinken gehen kann. Und wir haben 2020 im Januar uns ein Haus angeguckt, eigentlich für die Werbeagentur, ein Büro. Und im Erdgeschoss war mal vor vielen, vielen Jahren eine Metzgerei, dann ein Fischgeschäft, aber eben auch mal Gastronomie. Mhm. Und da haben wir gesagt, was machen wir mit dem Erdgeschoss? Da muss wieder eine Kneipe rein. Wir machen eine Bar auf. Das war so die Spinnerei. Im Januar gekauft und im September 2020 war das Ding dann geboren. Wir haben die Zwei-Bar eröffnet. Wir haben draußen noch ein wunderschönes Grundstück direkt an der Lauter. Es sind nochmal 150 Quadratmeter mit Biergarten, so 75 Sitzplätze im Sommer, wenn wir es vollbestuhlt haben. Und da kann man wunderschön in Lauterbach draußen sitzen. Den ganzen Tag eigentlich Sonne, wenn sie denn scheint. Dann da Cocktails trinken. Kleine regionale Speisen essen, also Hauptfokus auf den Getränken. Und so hat es mich wieder hinter den Tresen verschlagen oder an den Tresen mittlerweile öfter.
Das ist eine witzige Parallele, weil im Löwen war ja auch ursprünglich mal eine Metzgerei.
Ja, was meinst du, wer
das hat? Also Lauterbach hat die
ganze Zeit alles abgeguckt.
Ah, und okay. Alles ja, na klar. Kommst du aber ursprünglich auch aus der Gastronomie?
Genau. Ich bin zum einen ursprünglich aus Lauterbach. Und in Lauterbach gab es mal den Lauterbacher Hof. Der ist leider auch nicht mehr da. Der war mit dem Patenonkel von meinem Bruder. Der hat das geführt. Das war ein Restaurant mit unten auch Kegelbahn, Bowlingbahn. Oben hat er irgendwann mal angebaut, große Festsäle auch noch. Da war zu Hochzeiten mal wirklich Konfirmationen, Hochzeiten, größere Veranstaltungen. Und mit 11 stand ich eigentlich dann immer schon mit am Dresen oder auch mal hinterm Dresen, konnte kaum drüber gucken, aber habe immer schon mitgeholfen und so irgendwie reingeboren, so ein bisschen in die Gastronomie. Meine Mutter ganz, ganz früh am Badehof gearbeitet, hat in England beim Interconti Hotel gelernt, also kommt auch aus der Gastronomie, hat Hotelfach gelernt. Und so hat mich das schon immer verfolgt eigentlich. Und glaube ich, so diese Liebe zum Gast und Arbeiten mit dem Gast, arbeiten, wenn andere Urlaub machen, das ja sowieso, und am Wochenende, Feiertagen, ich kann das nicht anders, also Weihnachten war für uns Heiligabend mal kurz und dann erst der zweite Weihnachtsfeiertag wurde gearbeitet, okay. Also von daher hatte ich noch nie dieses, ja, Wochenende, ich muss irgendwie frei haben, sondern es war eigentlich schon immer Wochenende, da wird irgendwo irgendwie gearbeitet. Ich habe dann damals meine Ausbildung gemacht bei Tegut Bankett in Fulda als Veranstaltungskaufmann, das heißt auch da wieder eigentlich so das Organisieren, was mir immer schon Spaß gemacht hat, aber eben auch im, in der Gastro, mit dem Gastro-Part, da ein bisschen in der Küche in der Ausbildung gewesen, also alle Bereiche Logistik, alles mitgemacht, aber eben nie den Spaß am Gast und am, am Service verloren und habe dann nach meiner Ausbildung noch ein Volontariat gemacht, weil ich eigentlich zum Filmproduktion und Fernsehen gehen wollte. Es war so ein bisschen so mein, ich mochte beides gerne, aber irgendwie dachte ich so, das, das lässt mich nicht los, mit 16 mal einen Kurzfilm produziert in Ferien.
Mhm. War das Hobby bis zu dem Moment? Also,
das war,
weil du sagst, das lässt dich nicht los.
Genau, beides ist eigentlich Hobby. Also, war, die Gastro war immer Hobby und hat Spaß gemacht und auch das Film.
Das hast du privat auch, eben
genau, gemacht? Genau, einfach nebenbei, weil es Spaß gemacht hat.
Hast du eine Kamera gekauft und hast losgelegt? Oder
tatsächlich war es bei mir, ja, der Film mit 16, dann sogar auch an der Kamera, aber den meisten Spaß hatte ich eigentlich in der ganzen Vorplanung, Organisation, Drehplan stecken. Ich habe mich dann informiert, wie das professionell gemacht wird.
Ich bin auch voll gerne ins Kino gegangen, aber das hat nichts mit...
Nee, also immer schon so die Liebe gehabt, auch so das ganze
da Plan, ich geraucht,
Schulpraktikum mit 14 damals gemacht, schon beim Hessischen Rundfunk und irgendwie da so. Und das war immer so die Mischung Gastronomie und Event und... Film, was ja auch so ein Event irgendwie ist und das ganze Planen organisieren, das war schon immer so meins. Und dann nach der Ausbildung, nach der kaufmännischen Ausbildung, dann das Volontariat, das ist eine zweijährige Ausbildung mit einem Praxis, nur Praxis eigentlich, bei der ARD, zum Beispiel im SWR, WDR und HR. Mhm. Hab da viel Tatort damals dann tatsächlich miterlebt und hab relativ früh angefangen, also ich habe die Ausbildung, ich habe die Schule nicht ganz bis zum Abitur fertig gemacht, sondern bin mitten in der 12 gegangen, weil ich wusste, was ich möchte. Früh die Ausbildung dann angefangen bei Timo Bankett, dann das Volontariat und war dann mit, ich glaube, 21, sicherlich so mit einer der jüngsten Aufnahmeleiter, dann schon fertig.
Krass, zwei Wahnsinn. Die
Ausbildung stand ich mit 21 dann im Berufsleben und habe als freiberuflicher Aufnahmeleiter gearbeitet.
Spätestens jetzt weiß ich, dass sie das sau interessant findet.
Weil?
Durch, weil ich das, glaube ich, ich glaube, du findest sowas spannend.
Wie total, sowas entwickelt. Wahnsinn. Ja.
Genau,
ja. Richtig spannend.
Ja, also eigentlich schon immer ein Hobby.
Und dann soll ich Gäste gemacht. Einladen, was für Gäste ich einladen. Ne?
Ey, wir können gelobt werden.
Das
hat
na, also das geht doch langsam.
Ich möchte gerne gelobt werden.
Hast du gut gemacht.
Ja, ja, dann viel und lange im Filmgeschäft hängen geblieben. Ich habe, glaube ich, dann 4,5 Jahre freiberuflich gearbeitet, habe in Frankfurt gewohnt, habe dann in Wiesbaden gewohnt. Und aber auch die Liebe zur Heimat war immer groß. Also ich war immer zum Arbeiten da und die Wochenenden war ich irgendwie zu Hause. Mhm. Aber dann war es so dieses zerrissene Herz. Daheim war man auch nur Gast. Man ging alle auf den Keks, weil man da ja eigentlich kein Zuhause mehr so richtig hatte, sondern nur Gast war. Und wenn die Mutter dann gesagt hat, ja, hoffentlich fährst du bald wieder weg, weil man halt dann zu Hause auch nur genervt hat, war dann irgendwann so der Gedanke, irgendwie wiederkommen in die Heimat wäre schon schön. Und ich habe nebenbei damals, also auch ein Hobby zum Beruf gemacht, mit einem Schulkollegen die Zweikopf-Agentur gegründet, eine Werbeagentur, wo was ich auch das? Wieder 2016, okay. haben wir das wirklich nebenbei, warst du dann noch in der Ausbildung tatsächlich, glaube ich. Und ich war dann fertig und war in Deutschland unterwegs, Laptop auf dem Beifahrersitz, sag ich immer, und konnte ja von überall arbeiten. Mhm. Dann haben wir einfach angefangen, so ein bisschen Werbung zu machen, ein paar Flyer, Plakate und was man halt so anfängt. Mhm. Dann für irgendeine Kirmes, für irgendeinen Faschingsverein, so fing das mal damals 2016 an. Wurde dann immer mehr, aber man war halt nicht vor Ort. Also wurde es dann auch nicht so richtig zu Hause ernst genommen mit der Firma, weil es waren ja nur so zwei Jungs, die irgendwie nicht da sind und alles nur so nebenbei. Und dann ist auch das irgendwie entstanden und gewachsen. Und als ich dann so diesen Drang, ich muss irgendwie wieder in die Heimat, da gehöre ich irgendwie hin, was machen wir? Dann haben wir gesagt, wir machen die Zweikopf in Vollzeit. Bin 2017 dann wieder nach Lauterbach gekommen. Eben in meiner Wohnung dann, die ich hatte, haben wir dann auch gesagt, jetzt schrauben wir da jetzt ein Filmschild dran, damit es endlich mal irgendwie auch, vorher war die Adresse halt so das, die Heimatadresse von den Eltern als Firmenanschrift, aber da war ja nie ein Büro, das war halt einfach irgendeine Briefkastenfirma so.
So, Mama, Papa, ich habe ein Schild.
Ja, nee, dann habe ich so die eigene Wohnung in Lauterbach und dann wurde man plötzlich halt auch anders wahrgenommen, weil wir waren dann beide, Bastian war die ganze Zeit dann schon da, aber wir waren beide im Ort, es gab eine Firmenanschrift, die Kunden konnten dann auch kommen, man hat plötzlich auch ein Büro gehabt, das Haus war ganz gut, wohne ich immer noch drin an der Kirche, war ganz cool geschnitten, weil im Erdgeschoss war direkt ein Raum an der Küche, weil wir so eine Teeküche und da war dann das Büro. Also man kam rein und hatte eigentlich gleich ein Büro und im oberen Stock war meine Wohnung. Genau, haben da die Zweikopf-Agentur gegründet, Werbeagentur und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich würde halt auch gerne so mit, da habe ich verkauft, die Leute zugequatscht, wie jetzt auch, quatsche alle zu und verkauft dann irgendwie was. Und Bastian musste abarbeiten und dann habe ich aber gesagt, irgendwie so mit Event können wir auch Geld verdienen und ich würde halt gerne auch so den ganzen Event-Part noch mit reinbringen und dann haben wir eine Werbe- und Eventagentur draus gemacht. Und 2020 dann durch Zufall ein Haus entdeckt, und dass wir dann eingezogen sind. Und dann war Werbe-Event und im Erdgeschoss die Bar. Und so ist man dann tatsächlich wieder zurück zur Gastronomie gekommen. Und
Okay, jetzt haben wir so krass viele Themen.
Ja, das ist euch auch so, was wir sprechen möchten.
So, also natürlich mehr
das war jetzt
Fragen.
Mal mein Leben.
Also erstmal vielen Dank für die Einführung. So intensiv hatten wir das bisher auch noch nicht hier. Jetzt haben wir also bei Film und Fernsehen. Dann haben wir
ja.
Werbeagentur,
ja.
Eventagentur und Gastronomie ja. als eigenständiges mhm. Ding.
Ja. So. Fragen?
Ich hätte da ein, zwei.
Und los.
Ich
würde ja auch schon essen. Also,
ich probiere es jetzt mal im Kopf zu sortieren, wie ich das jetzt
auslaufe. Willst du was zum Schreiben haben?
Ja. Oder vielleicht ankreuzen, Multiple Choice machen und so. Aber das ist halt schwierig bei.
Das ist schwierig beim Podcast. Ja. Durch die Werbeagentur, also was für Kunden betreut ihr da? Vielleicht fangen wir so an.
Die Zweikopf ist schon recht regional geprägt. Also haben natürlich viele regionale Kunden. Mittlerweile aber tatsächlich auch bundesweit. Also es ist, mhm. wir haben uns immer mal, man setzt sich immer so seine Ziele und sagt, wir wollen schon gerne mehr zu größeren Kampagnen vielleicht, Kunden, die wir auch länger betreuen können. Klar, man Kunde, der eine Visitenkarte will, das ist schön und das macht man irgendwie auch, aber man braucht um so ein bisschen, das Team ist tatsächlich auch gewachsen, wir sind jetzt insgesamt 10 Leute im Haus, aber dann brauchst du, suchst du natürlich auch so irgendwie, oder wünschst dir Projekte, die langfristiger sind, Kunden, die auch Kampagnen haben, wo du irgendwie das ganze Jahr Arbeit hast und dann auch auf Stunden abrechnen kannst. Und das hat man sich so in den Kopf gesetzt, aber es ist nie, also wir haben nicht aktiv danach gesucht, sondern irgendwie ist alles, fügt sich ja immer irgendwie so. Also wir haben viele Kunden jetzt, wo wir dann Kataloge auch gestalten oder eine ganze Kampagne, in Lauterbach die Glasfaserkampagne, da durften wir jetzt das Design machen. Das zieht sich jetzt mit allen Werbemitteln und allem, was so kommt, dann weiter durch. Also viele tatsächlich große Kunden, was wir jetzt gerade die letzten Wochen noch wieder erleben, sind viele Handwerksbetriebe, wo jetzt die Söhne das nehmen und dann steht man da und sagt, das ist jetzt das Design gab es, wenn man es Design nennen darf, gab es jetzt sehr, sehr viele Jahre und jetzt kommen die jungen Leute und dürfen das weiterführen und die wollen aber einmal, wir machen es einmal frisch, neues Logo, ja. neues Design, wir brauchen eine neue Webseite. Instagram spielt dann plötzlich doch auch irgendwie eine Rolle dann bei solchen Betrieben und das sind eigentlich die schönen Aufträge, wo man Kunden auch über längere Zeit betreuen kann und dann das komplette Marketing irgendwie abdecken kann.
Machst du noch Film?
Film tatsächlich Tatort jetzt, sag ich mal, oder Mittwochsfilme nicht mehr, weil das sind immer so ein Projekt, sind 9 bis 10 Wochen, wenn du nur am Set bist, also in der ganzen Zeit. Wenn du das noch mit vorbereitest, bist du tatsächlich 2-3 Monate dann eingespannt, das geht nicht mehr. Mhm. Was ich ab und an noch mache, sind Unterhaltungsfernsehproduktionen, also Klein gegen Groß, sogar mit die größte Unterhaltungssendung,
das mittlerweile mit Kai Flaumgeschichte,
diese Samstagsabend, die jetzt ORF, Schweizer Fernsehkooperation, also ist auch relativ groß geworden. Da bin ich immer noch mal dabei, weil das sind 4 Tage. Das ist wirklich ganz schön. Da ruft dann die Produktionsfirma an, sagt, oft ist jemand krank geworden oder zu Corona, weil es wieder einer irgendwie hat Corona und kann nicht, oder der Regisseur hat gesagt, hier hast du nicht Lust. So 1-2 Mal im Jahr macht das Spaß, das mache ich dann gerne noch, weil das ist wie Urlaub für mich.
Ich fahre dann dahin. Was machst du dann nach?
Das ist die Setaufnahmeleitung, oder oft dann auch rutscht man so ein bisschen in die Regieassistenz rein, also am Set letztendlich dann die Betreuung von dem ganzen Set. Also man ist dann gibt ja mittig diese Moderationsposition und wir ein bisschen über Wetten, das ja dann diese Spielecken, wo dann irgendein Duell heißt es da ja, das erste Mal bin ich da schwer das Wettnäpfchen gedreht, als ich Wette gesagt habe. Und
das
ist ja eine andere Sendung. Ist ja ein Duell, ist ja nicht Wetten, das ist ja ein Duell. Kai Flaume ist dann immer ganz penibel, es sind Duelle. Genau, dann ist man am Set und koordiniert letztendlich das Ganze.
Ich wette, das fand er nicht gut.
Das ganze Set. Ich sage mal lieber, das ist so ein bisschen das Auge vom Regisseur, weil während der Sendung sitzt der Regisseur im Ü-Wagen oder in der Regie und sieht die Monitore der Kameras, aber im besten Fall ja das, nur das, was er dann auch sendet. Und alles, was rundherum passiert, was man nicht sehen soll, das ist dann die Aufgabe des Aufnahmeleiters. Also Künstler reinführen, irgendwie Auftrittspositionen, Aufbauten, all das, was dann so passiert, neben den Kameras, was nicht zu sehen ist. Und die ganze, letztendlich die Planung und Organisation schon wieder und mit Menschen. Also das ist immer so dieses... Es ist zwar keine Gastronomie, aber es ist trotzdem mit Menschen.
Also und komplex dann ja auch. Also muss ich ja dann so,
das ist,
innerhalb von, wenn du sagst,
es
dauert 4 Tage,
also muss das ja dann Tage, wir haben einen, on es point ist, sein. Live on tape nennt man das, also es wird nicht live, weil mit Kindern, das heißt, es ist ja eine Abendsendung, Viertel nach 8, die geht bis 11 Uhr, aber die Kinder sind ja teilweise 11, 12 oder auch 9, die dürfen ja gar nicht abends im Fernsehen live sein, deswegen wird es an einem Sonntag ab 14 Uhr aufgezeichnet und dann 3 Wochen, 4 Wochen später dann an einem Samstag ausgestrahlt. Also live on tape, weil man es wirklich komplett wie live aufnimmt, ohne abzusetzen und dann wird das Ding so gesendet. Und dann hat man einen Tag Stellproben, da werden alle Duelle schon mal gestellt, dann gibt es Proben nochmal mit den Kindern einen Tag, dann gibt es Proben, wo dann die Künstler auch kommen und dann gibt es eben den einen Tag Aufzeichnung, wo man dann wirklich von, die Gäste sind um 13 Uhr dann im Studio und dann geht das 5-6 Stunden. Und da wird natürlich ab und an dann nochmal, wenn irgendwas passiert, abgesetzt, wieder angesetzt. Zieht sich dann oft, tut mir das Publikum manchmal schon leid, wenn da ein Publikum sitzt. sind ja viele ältere Leute, die auch da sitzen und du sitzt dann da echt 7 Stunden in diesem Studio.
Ach du Scheiße, okay, klar.
Das ist schon, am Ende die Sendung ist dann im Fernsehen 5, das ist schon lang ist und dann sitzt du, bis das alles und dann werden vorher noch Trailer aufgezeichnet. Ja. Dann fürs ORF, dann alles immer nochmal anders, fürs ORF-Trailer, für die ARD-Trailer, fürs jetzt Schweizer Fernsehen noch als Co-Produzent dabei, nochmal Trailer aufgezeichnet. So dieses heute Abend.
Zahlt der Zuschauer Eintritt dafür?
Ich glaube, das kostet so ein Obolus, glaube ich, also sind irgendwie so 10, 15 Euro.
Wird der verpflegt über die 7 Stunden?
Nee, tatsächlich leider nicht. Also wenn es natürlich richtig zieht, gibt es dann aber irgendwie so eine Flasche Wasser, die durch die Reihen geht, dass jeder mal was zu trinken kriegt.
Das ist nicht dein Ernst.
Aber es ist schon, also der Platz wird dann nicht verlassen eigentlich, weil sonst dauert es ja noch länger. Wenn die 200 Gäste oder 250
natürlich, klar.
Dann mal rausgehen, dann mal ins Foyer und die alle wieder drin, dann brauchst du ja noch
mehr. Naja, oder wie bei den Oscars, du hast dann so Leute, wenn jemand gerade mal aufs Klo muss, sitzt danach jemand anders in dem Moment.
Irgendwie sowas.
So ein Sit-In,
genau.
Das ist, ja, wenn man so hinter die Kulissen blickt, ist es schon manchmal echt, das heißt makaber, aber da kommen dann halt ein bisschen korpulentere Gäste und dann sitzen wirklich welche, die dann das Seating, die stehen da und sagen dann, ja, nee, sie in die dritte Reihe, also in der ersten Reihe sitzen so die schönen und schlanken und so, da wird die Ecke wird eh nicht so oft gezeigt, da setzt man, das ist manchmal, denk, fragt man sich dann schon,
also ich habe immer so, halt. Ich habe immer
einen undankbarer Job, das zu koordinieren.
Ja, ich habe immer so einen Hauch, schnuppern dürfen in den ersten Jahren, wo ich selbstständig war, das ist ja auch klassisch für HR, glaube ich, Hessen-Quiz, da werden so alle.
Ja, das ist letztendlich das in kleiner.
Die genau.
Funktioniert genauso, ist einfach ein kleineres Studio.
Stimmt, da warst du mal,
da durfte ich mal Gast sein. Ja. Und das war auch völlig Katastrophe für mich am Ende des Tages. Aber anyway, und ich fand das irgendwie faszinierend auf der einen Seite, aber auch teilweise echt erschreckend, wie das so alles dann krass koordiniert ist und wie das dann auch, und jetzt bitte klatschen und jetzt das.
Und da ist der Warm-Upper, der steht.
Ja, 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 und auch alles und im Vorfeld, wo man auch, was ja auch okay ist, weil am Ende des Tages ist es Entertainment und es muss irgendwie zusammenpassen und es muss funktionieren. Und tatsächlich ist es ja auch noch, dass es dann, ich glaube, das kannst du besser beurteilen, auch gerne mich kritisieren, aber es ist ja noch ein Unterschied, ob du es im Studio oder am Fernsehen siehst. Und dementsprechend musst du dich im Studio einfach teilweise anders verhalten, damit es am Fernsehen vernünftig und ordentlich rüberkommt. Und das, ich als Vollleier, ne, dann so. Da wird noch an dem Schal noch rumgezuppelt und dann wird noch so gemacht, wo du denkst, nee, das sieht doch einfach scheiße aus, kein Bock drauf. So bleibt das. Okay.
Bin ja froh, dass ihr. Ich habe dreimal die Maske angerannt, und dann nochmal nach. Tatsächlich. Ja. Also auch das Klatschen. Das sind ja oft auch Momente beim Fernsehen, wo du so denkst, das ist jetzt weder lustig noch, aber es wird schwer geklatscht, ne? Also der Moderator kommt rein und denkst du so, ja gut, warum sollen wir ihn jetzt klatschen? Das ist ja schön, dass er da ist, ne? Aber dann steht ja wirklich der Warm-Upper und dann wird dann nochmal Party gemacht, dass das Publikum so lange klatscht. Und ich denke,
okay, und das würde ich noch weniger machen, als dass ich setze die Leute, wo sie sind.
Viele Jobs beim Fernsehen und sagt, ja, ist schön mal zu sehen, aber wollte ich jetzt auch nicht in der Haut stecken. Ja.
Okay, krass. Hallo, ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wenn ihr mal in unserem Podcast-Studio, nämlich dem Löwe-Laden, vorbeikommen wollt, dann könnt ihr das immer freitags und samstags machen. Dann hat er nämlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet und in den allermeisten Fällen trefft ihr dort auch einen Felix, dem ihr dann mal so ein bisschen das Ohr abquatschen könnt. Den Löwe-Laden findet ihr in Bronzell am Rhönbad. Dort könnt ihr leckere Weine, Spirituosen, generell alles mögliche an Getränken kaufen, aber auch direkt dort vor Ort verköstigen und im Sommer kann man wunderbar in dem kleinen Gärtchen vor der Tür auch verweilen. Das war's auch schon. Viel Spaß weiter mit der Episode. Wenn wir schon mal jemanden da haben, der mal beim Tatort gearbeitet hat oder für den Tatort, musst du uns natürlich jetzt auch mal ganz kurz, wie da sowas abläuft.
Mag ich tatsächlich noch lieber, weil Film ist einfach, ist was Tolles, das ist was richtig Faszinierendes, aber auch anstrengend. Also je nachdem, wie so ein Drehbuch ist, hat man, wie es jetzt mittlerweile ist, ich war jetzt auch 4 Jahre oder länger nicht mehr dabei, aber wir hatten immer so um die 25 Drehtage für einen Tatort. Mhm. So ein Tatort hatte damals 1,2 Millionen Euro Budget.
Zwischenfrage, bist du immer bei einem Städtetatort quasi dabei oder wird das allgemein gebucht?
Also quasi? Zum einen, ich habe ja meine Ausbildung damals gemacht in dem ARD-Verbund. Ich war bei den Sendern SWR, WDR, HR.
Okay.
Die einzigen beiden Sender in Deutschland, die noch selber produzieren, also selber bedeutet, dass da wirklich die Kameraleute vom Sender sind, die haben selber noch Bühnenleute, die haben da, die Maskenleute sind alle fest beim HR. Das ist wirklich nur noch der HR und der SWR. Diese beiden Sender machen die noch selber. Da steht dann im Abspann auch eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Mhm. Und wenn man jetzt in Köln-Tatort guckt, steht da am Ende zwar WDR, klar, aber dann steht da immer, ich glaube, das ist auch Bavaria oder Premier.
Das ist, ja, da
guck ich gar nicht. Ist dann immer so, also das sind so die Kleinigkeiten. Da wird dann letztendlich die Produktionsfirma beauftragt, für den WDR zu produzieren. Und der Produzent sitzt sicherlich dann noch im Sender und die verwalten die Gelder. Aber es wird dann frei vergeben, zum einen eine freie Produktionsfirma und die kaufen sich dann für das Projekt wieder die ganzen freien Leute ein. Also freie Kameraleute, freie. Mhm. So. Bei den HR und SWR ist es tatsächlich noch eine Inhouse-Produktion, wenn man so sagen will. Und das ist halt wirklich schön. Da, sonst wäre ich, glaube ich, auch nie so da reingekommen. Dadurch, dass ich mein Volontariat dann da gemacht habe, schon immer viele Kontakte, damals schon im Praktikum beim Hessischen Rundfunk hatte, habe ich das miterlebt und war dann HR produziert den Wiesbaden-Tatort mit Ulrich Tukur. Der ja so...
Geil, an der geilsten
Tatort. Ich finde ihn richtig gut. Das ist ja sehr gespaltene Meinung, weil viele sind ja so...
total. Ja, manchmal ist schon, abgefahren. Ja, voll.
Er selber, so auch als Mensch, ist unglaublich nett. Es macht richtig Spaß, mit Ulrich Tukur zu arbeiten. Ja, cool. Der ist einfach unglaublich herzlich. Der lebt ja noch in so einer ganz anderen Welt. Der hat noch so ein Klapp-Handy. Und das ist so.
Aber immerhin.
Ist auch nie erreichbar. Also lebt auf seiner Insel in Italien irgendwo und macht Musik. Und
ist so.
Ja, der reist dann immer einmal an und dann dreht er seinen Tatort und dann ist er wieder unterwegs. Aber der hat so eine Kombo mit Jungs, die machen irgendwie Musik. Und der lebt so wirklich in so eigenen kleinen Welt. Ja, das ist, ich finde es einfach goldig.
Super sympathisch, ja.
Genau. Ist der Wiesbaden-Tatort und Frankfurt-Tatort mit Hoch und Koch. Genau.
Ja.
Auch sehr, sehr cool. Und der SWR produziert, da war ich damals auch lange im Volontariat und dann auch als freier Mitarbeiter für den SWR, der Bodensee-Tatort. Hm. Ist ja abgesetzt worden dann, also ich durfte den letzten Bodensee-Tatort noch machen. Dann kam ja der neue Schwarzwald.
Das war so eine Vorlage.
Du verkaufst gerade so gut dabei.
Ja, dann kam der Schwarzwald-Tatort, den habe ich damals auch noch miterleben dürfen, die ersten Folgen.
Gibt's noch?
Stuttgart gibt es noch, ja. Mhm, Stuttgart-Tatort mit Richie Müller. Die Kleine mit der großen Nase.
Aber geiles Auto.
Dicken Porsche.
Geiles Auto, ja.
Und dann waren sie noch den SWR macht Stuttgart, Bodensee, ehemals Bodensee, Schwarzwald und dann noch einen dritten. Wie auch immer. Auf jeden Fall produzieren die noch selber.
Aber da bist du gerade nicht aktiv?
Nee, leider nicht. Ja. Da kamen immer wieder die Anfragen, aber wie gesagt, da musst du 9 Wochen am Stück wieder Zeit nehmen. Und das ist tatsächlich, wenn man zu Hause jetzt so eine Gastronomie hat und eine Werbe- und Eventagentur und irgendwie auch jetzt dann ganz gut wieder in der Heimat angekommen ist und sich auch in seinem Büro da ganz wohl fühlt und mit all dem, was man so drumherum macht, reicht das dann
auch. Und jetzt crash ich mal deinen Fragefluss, weil tatsächlich das ist das, was ich so ein bisschen auch durchaus kritisch mal, wenn ich das machen darf, durfte, begutachtet habe, weil am Ende des Tages, ich habe für mich viele Erfahrungen gemacht, das Thema eierlegende Wollmilchsau finde ich immer sehr schwer. Ich meine, bei dir zieht sich klar dieser rote Faden durch, aber den könnte ich von meiner Warte auch behaupten, dass ich einfach gern mit Menschen zu tun habe. Das war auch mit einer der Entscheidungen, warum ich habe ja Einzelhandelskaufmann gelernt und dann mich für die Gastronomie entschieden, weil ich dann nebenbei angefangen habe zu arbeiten. Und immer das Thema Mensch war auf jeden Fall ein Faktor, weil ich einfach gerne mit Menschen zu tun habe. Was auch manchmal in letzter Zeit auch negativ aufschlägt, weil ich mir immer denke, es gibt doch einfach, es ist einfach super anstrengend auf eine gewisse Art und Weise.
Ja. Also, ich sage mal lieber, ich hasse Menschen, aber es ist ja dieses, wenn man viel mit Menschen zu tun hat, nerven ja auch.
Ja,
die Menschen, aber eigentlich ohne kann man halt auch nicht.
Also, das ist ja dieser Widerspruch an sich. Ich hätte zum Beispiel auch gern, also ich hab total gern mit Menschen zu tun, ich habe gerne Menschen um mich drum herum, aber genauso sage ich auch manchmal, Sonntagnachmittag geht mir das teilweise so, dann denke ich mir so, leckt mich alle am Arsch, ich will keine WhatsApp haben, ich will keinen Anruf haben, ich will nichts gerade haben, lass mich in Ruhe.
Und dann endet
er
die Handynummer.
Dann fange ich an.
Und das ist immer Sonntagabend, dass ich die Handynummer geändert.
Ich habe mich noch nicht getraut tatsächlich. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben jetzt meine 3. oder 4. Handynummer, aber ich habe mich noch nicht getraut. Es gibt so ein paar in meinem Umfeld, die das tatsächlich, glaube ich, jährlich machen, die Handynummer wechseln. Jährlich oder alle 2 Jahre auf jeden Fall. Aber da bin ich nur so, wo ich mir denke, so ganz also den Step nicht gemacht. Aber um auf meine Frage dann zurückzukommen, beziehungsweise auch so ein bisschen kritisch mal am Ende.
Du machst irgendwie alles aber nicht so richtig.
Das ist so meine Frage, weil du, also gerade, es ist ja auch sehr intensiv und jetzt spreche ich mal aus eigenem, ich meine, das Thema Gastronomie ist, finde ich, so zeitintensiv wie viele andere Branchen, keine Frage, aber auch da, du hast nicht nur zum einen mit dem Gast an sich zu tun, den du in Anführungsstrichen befriedigen musst, dem du ein Angebot schaffen musst, wo die Leute drauf abfahren, happy sein müssen, du hast dann noch, in meinen Augen noch, was es leicht manchmal macht, aber auch schwer macht, du bist in einer Umgebung, sprich Lauterbach, da hast du jetzt auch nicht die Superfrequenz und da kommen sie nicht alle hingetigert, das ist jetzt auch keine touristische Hochburg. Also jetzt sie uns zwei, wann warst du in der Zweibar? Das letzte Mal deinen Cocktail trinken? Ich bin noch nicht fertig mit der Frage.
Habt ihr jeden Tag offen? Ja, das spielt doch noch
Das kannst
Frage.
Du doch, nein.
So. Doch, wie zeitintensiv ist das?
Habt ihr ja, das ist so oder so zeitintensiv. Selbst wenn du nur Donnerstag, Freitag, Samstag aufmachen würdest.
Wir haben Donnerstag, Freitag, Samstag.
So. Aber trotz alledem. Und dann aber das ja, klar, dieser rote Faden. Jetzt sagst du, ihr habt morgen zum Beispiel eine Veranstaltung mit drin. Da kommt ja wieder dein Ding mit rein, worauf du auch Bock hast, dementsprechend vorzubereiten. Aber am Ende des Tages alles das, was du gerade ja aufgezählt hast, wo ich den Hut vorziehe und was ich auch verstehe, weil da viel Leidenschaft dahinter ist, weil man Bock drauf hat, weil man es gerne machen will. Aber es kostet unfassbar viel Zeit und Kraft ja auch.
Durchaus, aber ich habe ja auch mein ganzes Leben so der Weg dahin. Also was jetzt mein tägliches ist, tatsächlich die Werbe- und Eventagentur. Das ist unser Hauptstandbein. Okay. Also, das ist jetzt der Fulltime-Job letztendlich geworden, mit dem man auch Geld verdient. Also irgendwie, klar, ich hätte auch, wenn ich sagen würde, ich mache die Aufnahmeleitung und bin freiberuflich Aufnahmeleiter, dann würde ich am Ende des Tages wahrscheinlich für mich alleine mehr Geld mit nach Hause nehmen. Aber nur das könnte ich
nicht. Bin ich falsch? Das habe ich auch mit kritisch manchmal ein bisschen begutachtet. Ihr habt eine Bar aufgemacht in Lauterbach, habt das toll gemacht, so was ich jetzt von außen über Social Media etc. pp. beobachte. Da kommt die Agentur wieder, ihr vermittelt dann eine tolle Atmosphäre, das passt. Aber wenn wir ehrlich sind, über die drei Tage mit dem, dass das ein Standbein ist, wo du sagen könntest, damit könntest du einen Lebensunterhalt bestreiten, machbar.
Ja, davon zu leben, müsste ich es wahrscheinlich alleine machen. Ja, wir haben 12 Aushilfen, was ein Luxus ist. Wir haben nur 3 Tage offen und in Lauterbach.
Ja,
aber wir haben immer noch 12 Aushilfen. Klar, es sind 2, 3 gegangen über die Zeit. Aber es war jetzt nicht so, dass alle irgendwie zum Supermarkt abgewandert sind, wie es ja ganz oft zur Corona-Zeit der Fall war, dass plötzlich alle weg waren. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass wir einfach ein cooles Team sind. Einfach dieser Team-Spirit ist da. Und wir haben auch versucht, dann die ganze Corona-Zeit, wo wir dann Streamings gemacht haben, wo wir eigentlich kein Personal brauchten, aber trotzdem regelmäßig
die Leute
eingezogen, dass man einfach die Leute
auch hält. Auch mit Tastings mit
anderen, dass man auch sagt, wir machen einfach mal einen Abend, wir grillen mal, ihr kommt mal alle vorbei und man hält einfach sein Team.
Während Corona, wegen Lockdown, 12 Personen, ihr 2, 14, es waren nur 10 laut nach 10.
Das an deiner Stelle würde ich mich jetzt nicht in das
Fahrrad was sagen. Ich kann mich da jetzt nicht mehr ganz erinnern, wie viel wir waren.
Ganz kurz, Harry, wie lange kennst du ihn jetzt? Eine Viertelstunde grob, ja? Du schmeißt dich schon auf seine Seite.
Immer, immer auf der Seite des Gastes.
Aber unsere Freundschaft ist hier nichts wert.
Nie, nichts. Ich habe eine kurze Zwischenfrage.
Nein, meine Frage ist noch nicht beantwortet.
Lauterbach.
50, glaube ich.
Gefühl. Also so groß?
Was, Menschen? Nein.
Menschen.
Ach so.
Häuser.
Ja, die Fulda da, ne? Wir haben.
Es ist Tendenz Vogelberg. Es ist Vogelsberg, oder?
Wir sind die Kreisstadt des Vogelsbergkreises.
Ja, aber das ist doch schon schwierig.
15.000 mit den Dörfern drumherum.
Selbst bei Harry zuckt da das Augenlid, wenn es ums Vogelsberg geht.
Mhm. Ich finde es schön bei euch. Ich komme ja von da. Also was soll ich sagen? Also ich glaube, man fühlt sich sicherlich nicht immer da wohl, wo man herkommt, aber ich fühle mich in Lauterbach sehr wohl. Und ich glaube, das ist dieser Antrieb, so viel zu tun. Also es ist auf jeden Fall weniger geworden, aber jetzt kompensiert er auf die Heimat. Wir waren gerade vor 2 Wochen auf einem Seminar mit unserem Führungsteam, letztendlich mit der Filmproduktion und Bastian und mir, wo wir auch gegenseitig mal so unseren Steckbrief geschrieben haben, warum, was treibt uns an und so. Da komme ich eben drauf, dieses, was für die Heimat machen, für unsere
Heimat,
für Lauterbach. für die Heimat, für Lauterbach machen und damit einfach zum einen Spaß haben und mit seinem Hobby Geld verdienen. Also das ist eigentlich das, was so jetzt, glaube ich, die Zweikopf ganz gut beschreibt. Es hat eben als Spaß angefangen. Und mittlerweile kam man mit der Werbeagentur. Die sage ich immer noch, Werbeagentur aktuell 60% so des Umsatzes bringt. Dann kommt die Eventagentur, die jetzt nach Corona zum Glück wieder anläuft und mehr wird. Und dann ist die Bar jetzt noch ein Standbein. Sie musste aber nicht, also wir haben sie nicht eröffnet, um davon zu leben, sondern sie war eigentlich so dieses abends beim Bier entstanden, lass uns doch mal eine Bar aufmachen, weil das fehlt im Ort. Mhm. Und wir haben uns da noch gar nicht die Gedanken gemacht, dass das Ding, klar, es muss irgendwann Geld verdienen, muss ich selber tragen, aber es ist nicht da, um davon zu leben. Ja, das war, glaube ich, der Antrieb dahinter, die Bar zu gründen. Und mittlerweile dreht sie sich. Wir haben 12 Aushilfen auch mit Schichtleitern so eingearbeitet, dass wir eben nicht mehr immer hinter der Theke stehen müssen. Wir machen es dann mal, wenn es Spaß macht, so einen Abend jetzt morgen, haben wir gesagt, das machen wir alleine, weil wir einfach Spaß haben. Bastian und ich irgendwie dann mit den 11 Gästen, die so einen Cocktailkurs machen, da sind wir da, weil wir einfach auch mal wieder selber irgendwie
was arbeiten wollen.
Aber tatsächlich dieser Donnerstag, Freitag, Samstag und immer mal sonntags, wenn Stadtfest ist oder wenn das Wetter schön wird mit Kaffeekuchen, das wird dann wieder dazukommen bei den Sommeröffnungszeiten, läuft tatsächlich jetzt autark und ohne, dass wir in den Geschäftszeiten dabei sein müssen. Natürlich, wir haben eine Kollegin im Büro, die leitet so ein bisschen als Angestellte mit die Bar, die kümmert sich dann um den Einkauf, checkt, dass das Lager, dass immer alles da ist. Das muss nebenbei noch passieren, dass da einfach nicht, also außerhalb der Öffnungszeiten, aber da haben wir ja den Montag bis Mittwoch, wo man dann das Lager checken kann, wo man gucken kann, dass alles wieder vorbereitet ist und das so als kleines eigenes Event im Haus eben mit betreuen.
Und das ist das, was ich tatsächlich erst ein bisschen später verstanden habe. Am Ende des Tages ist es ja durchaus ein kluger Schachzug, den ihr da gestaltet. Ihr habt ja dementsprechend ja auch so ein, zwei Dinge, die wir zum Beispiel outressourcen, wie jetzt Agentur, wo wir auch relativ viel Geld in Anführungsstrichen für bezahlen, habt ihr in-house.
Also das ist, glaube ich,
eine Milchmädchenrechnerei, weil am Ende des Tages, klar, ist ja auch, ihr müsst dafür aufbringen, aber trotzdem.
Aber ich glaube, bei uns ist das Konzept gar nicht so von Anfang an geplant, aber
es hat sich entwickelt.
Weil wir jetzt die größeren Projekte, wir sind jetzt Nächstes Wochenende ist dieser Creative Business Cup von der Region Fulda im Kerber. Mhm. Das organisieren wir mit. Und das ist halt so dieses, wir sind ein Ansprechpartner, wir sind vor Ort, wir bringen Servicepersonal mit, wir haben das ganze Ding mit geplant. Wir bringen die Technik mit, wir machen einen Livestream, wir haben Filmproduktion auch ja noch im Haus. Die
das wir meine mit.
So,
ich.
Das ist so dieses, letztendlich sind wir ein Ansprechpartner.
Und die Arbeit wird ein bisschen weniger, weil du das eh schon in-house hast, du hast es vielleicht schon gelebt. Genau. Das Thema doch, wenn du alleine jetzt sagen willst, du hast keine Ahnung, für eine Agentur, für den Kunden deiner Agentur hast du zum Beispiel, sagst du, hier, wir brauchen mal ein kleines Happening-Event für die 10 Mitarbeiter. Das kannst du in-house gestalten. Das
können wir komplett, wir können da Änderungskarten machen, wir können den Fotografen alles, stellen, ein Eventvideo, wir machen dir noch eine Fotobox, dann mit der Gestaltung passend. Und das, so, das ist, glaube ich, das, wo das Ding rund wird.
Ja, ja.
Und sind jetzt gerade dran, den alten Güterbahnhof in Lauterbach auszubauen. Das wird vielleicht nächstes Jahr dann der Fall sein, dass der fertig ist. Und dann, finde ich, ist dieses Zahnrad komplett, weil wir dann die eigene größere Event-Location haben, weil unsere Bar, das sind ja 30 Leute, dann ist der Raum unten voll, also das ist ja jetzt nicht groß, da kann man jetzt nicht richtig groß feiern. Im Innenbereich, da draußen mit 75 Leuten, ist ein bisschen größer, aber wenn du jemanden außen anbietest, musst du immer die Alternative haben, es regnet, die müssen auch irgendwie reinkommen und dann bist du mit 75 drin, geht schon nicht mehr, also das ist der Spagat. Ja. Aber mit dann dem Eventquartier am Bahnhof in Lauterbach hast du halt eine große Location, wo du sitzen, 200 stehen, 500 abfrühstücken kannst. Und dann wird definitiv der Fokus auch mehr auf die eigenen Veranstaltungen. Wenn dann jedes Wochenende da ist, dann brauchen wir nicht mehr irgendwo rumtouren und irgendwo Veranstaltungen machen, sondern dann ist es klein, aber fein, die eigene Event-Location, die wir dann bespielen können. Und auch da dann ja, den Eventfotografen aus dem Haus mit dahin. Wir haben vorher die Einladungskarten, das ganze Mailing mitmachen können mit der Werbeagentur. Und so ist dann ein Kunde
absolut
mit einem Ansprechpartner. Und so wird dann so ein Ding draus.
Dann ist da nur noch Uber, so ein Shuttle-Service hier für Lauterbach.
Wir haben Lasso Rabe jetzt mittlerweile, das sind so Fahrradtaxen.
Die
sitzen auch in der Nähe vom Bahnhof. Da kann man abends setzen, wir die alle so eine Rikscha rein, wie auf der Zeit, und dann fahren die dann durch den Vogelsberg. Nein, aber ja, es fehlt dann irgendwie noch eine
Kooperation
oder ein Taxi zu nehmen, aber dann hat man das Ding auf jeden Fall rund. Und das ist so der, klar, wenn man so einen Schwank aus dem Leben erzählt, hört sich das total verzettelnd an. Und es war auch nicht so, dass ich von vornherein gesagt habe, das muss der Weg sein, sondern ich gucke immer, wo geht die Reise hin, was passiert so?
Nee, so verzettelt hört sich das gar nicht an, aber am Ende, trotz alledem, es ist ja alles mit viel Aufwand. Wenn du es gut machen willst, ist es immer, egal in welchem Bereich, musst du, und nochmal, gerade auch dann mit Menschen so direkt zu tun, das bin ich der Meinung, gehört da immer, also jetzt allein das Thema Gastronomie. Jetzt sagst du, ihr habt nur Donnerstag, Freitag, Samstag. Wann habt ihr da offen? Da habt ihr
wir haben von 17 bis 23
so.
Oder dann Open End letztendlich an einem Samstag, Freitag, Samstagabend, bis die Gäste dann, Lauterbach bleiben jetzt noch nicht bis 3, aber...
Ich sage immer meinen Leuten, wir müssen dann arbeiten, wenn andere frei haben. Genau, so, ja. Dann hast du deine Agentur, wann arbeitest du da?
Das ist von 8 bis 17 Uhr.
So, dann jetzt mal ganz.
Aber genau, deswegen bin ich nicht mehr an der Theke.
Aber am Anfang muss man.
Aber am Anfang, die ersten 2 Jahre.
Genau.
Das habe ich aber auch gern gemacht. Dann hast du natürlich oben ein bisschen reduziert. Warst dann mehr unten mit dabei, dass der Laden läuft. Das wird das gleiche Spiel nächstes Jahr sein, wenn der Bahnhof aufmacht. Und genauso werden soll, wie wir uns das vorstellen.
Genau.
Musst du ja da sein, musst du es vorleben, dass dann jemand das dann auch so machen kann.
Genau.
Und es ist ja jetzt immer noch. Du musst immer mal wieder das ausrichten und wenn irgendwas nicht passt, dann auch da mal wieder einlenken. Und das ist ja unser Projekt. Und klar, die Gäste wollen uns da auch sehen. Also die kommen ja, gerade in so einem Ort wie Lauterbach ist ja keine No-Name-Bar. In Frankfurt, da machst du eine Bar auf, da weiß keiner, wem die gehört, da gehst du hin, weil es cool ist. In Lauterbach ist ja schon dieser persönliche...
Fast ein Veto eigentlich.
Ja, aber dieser persönliche Charakter gehört immer irgendwie dazu.
Absolut, ja.
Und das ist halt gerade das Schöne mittlerweile, wenn man sagen kann, ich habe 17.30 Uhr bin ich oben, 18 Uhr machen wir jetzt gerade unten auf und du gehst runter und triffst dann da mal Leute, setz dich mal kurz dazu. Wenn du es möchtest, ist jetzt nicht so, dass wir jeden Abend sitzen und unten unsere eigene Bar leer trinken, aber man kann sich mal dazusetzen, man kann für die Gäste da sein und muss eben nicht, wie die ersten 2 Jahre, dann eigentlich arbeiten und an der Theke stehen.
Trotzdem waren die ersten 2 Jahre da,
die parallel waren da.
Das noch.
Dann das, kommt ist, das, ist, schon das ist unser Projekt, wo du dann was anschiebst und es läuft im besten Falle. Und dann, ich bin sowieso so ein Projektmensch. Also ich bin dann immer ganz unruhig, wenn irgendwas dann etabliert ist und es läuft. Und dann denke ich so, was mache ich jetzt? Deswegen ja vielleicht auch dieser Lebenslauf, Film und Dings und das gemacht, abgeschlossen und dann wieder die Richtung und wieder ein bisschen umorientiert. Aber irgendwie ist es immer der rote Faden mit Menschen und organisieren. Und
wobei, und das finde ich ja auch ein spannendes, ich nenne es mir jetzt auch mal Projekt, und das jetzt, auch wenn ich es vorhin so salopp drüber gespäßelt habe, ich bin ja komplett bei dir. Ich finde es super spannend. Wir haben ja die sogenannte Dorfflucht. Alle wollen weg, alle wollen von dem Ländlichen weg. Und ihr geht ja konkret dagegen. Als junge Leute, die sagen, ich habe Bock, hier in der ländlichen Region, in der eigenen Heimat, wieder was Cooles auf die Beine zu stellen. Was nochmal, was ich vorhin gemeint habe, ein bisschen einfacher. Ich glaube, eure Grundkosten sind andere als wir in der Innenstadt, jetzt hier in Fulda.
Ja.
Auch tatsächlich vielleicht, wobei das dann wieder ein bisschen widersprüchlich, vielleicht manchmal Personal zu finden, weil ich meine, die da sind, was haben die für Alternativen jetzt groß zu arbeiten? Die müssen aber auch erstmal da sein, weil oft ja junge Familien ja gar nicht mehr vor Ort sind, sprich junge Nachwuchs nachrücken kann. Dennoch mag es vielleicht mal ein bisschen einfacher, auch ein bisschen schwerer sein. trotzdem, ich finde es super und auch spannend, dass man dann sagt, pass auf, wir probieren diesen Step. Ich finde es super spannend, dass ihr sagt, wir wollen das Thema Event-Location da mehr ausprägen. Mag auch ein bisschen an meiner Naivität liegen, dass ich mich nur bedingt auch damit beschäftige, was in Lauterbach oder bei mir zum Beispiel um die Ecke, was passiert da im dörflichen Bereich. Und dann steckt der Potenzial durchaus dahinter und steckt auch mit drin, um das eben auch. Aber es ist spannend. Also ich finde das, weil du weißt
ja nicht. Das ist immer eine Herausforderung. Das ist schon ein großes Projekt. Das ist ja nicht das, was eröffnet und das Ding läuft. Da gehört dann immer viel Arbeit dazu und viel. Ja, man muss das Engagement bringen, muss dann auch da sein. Also es wird, weiß ich.
Klassiker Dorfkneipe. Fangen da mal, also du, ihr geht gegen Dorfkneipe in Anführungsstrichen. So, was ist an der Dorfkneipe klassisch? Da muss das Bier, darf das Bier auf keinen Fall mehr als, ich glaube, das schon hoch 2,50 Euro momentan kosten, ja, das ist, ja, übertrieben gesagt. Und dann, ne, wenn das auf 2,80 hochgeht, dann kriegst du sofort Quittung gezeigt. Ich gehe seit 20 Jahren hier, das mache ich nicht mehr. Jetzt kommt ihr daher mit coolen Drinks.
Genau, tatsächlich haben wir von vornherein das Konzept kein gezapftes Bier, keine Barhocker, weil wir sagten so, das gibt's, das kann auch bleiben. Ja, die Leute sollen sich da irgendwo an den Dresen setzen und da ihr Bier trinken und ich den ganzen Abend zulullen. Aber so lieb habe ich Menschen dann doch nicht, dass ich immer die gleichen und immer das war so von vornherein, wir machen eine coole Bar auf, aber eine Bar, keine Kneipe. So,
das ist
so
dieses, und einfach aber Cocktails, das muss das Dorf auch, oder die Stadt, der Lauterbach ist ja eine Stadt, muss man fairerweise dazu sagen. Ja, dreh mal nicht durch. Also, es ist eine Stadt, aber trotzdem müssen die das ja verstehen, den Unterschied dann.
Das ist richtig. Und das war glaub, am Anfang auch nicht so einfach. Und Lauterbach hat sowieso das Problem, wenn du was neu aufmachst, kommt das erste Jahr keiner hin. Mhm. Und du musst aber das erste Jahr durchhalten und dann kommen sie nämlich. Weißt du, das erste Jahr geht man nicht hin, weiß aber auch keiner, was das so ist. Und wenn du das zweite Jahr dann, ach ja, die gibt es ja schon so länger, das muss ja super sein. Und dann kommen sie.
Ja,
das ist so
okay.
Das ist irgendwie immer in Lauterbach. Und wenn du das erste Jahr nicht überstehst, und das war unser Glück, dass wir es eben nicht. Das war nicht unser Hauptding. Also wenn es mal nicht lief, dann kam klar, wir haben am 20. September aufgemacht, 1.11. war dann wieder Lockdown und wir haben komplett zugemacht. Also es war ja krass. Wir hatten anderthalb Monate irgendwie, da war richtig, da standen die Leute Schlange vor der Tür, weil jeder wollte ja mal gucken. Wir hatten nur die 20. Plätze. Die wollten alle kommen, ja, und dann aber nicht mehr. Und dann ging es nicht mehr. Und dann mussten wir eben auch gucken, was machen wir. Und einfach, weil wir Spaß hatten, haben wir dann Online-Tastings gemacht. Wir haben es online immer gesehen auf Instagram, so Cocktailkurse oder Cocktailtasting. Wenn wir das jetzt auch mal, das ist ja Quatsch, das gibt es ja überall, kannst du überall buchen. Warum sollen wir das jetzt machen?
Ja.
Und irgendwann haben wir gesagt, doch, wir machen es trotzdem, einfach mal Spaß haben. Und dann über die eigenen Kontakte, und jeder im Team hatte ja irgendwie die Kontakte auch dann bundesweit, irgendwie haben wir über 100 Päckchen gepackt.
Ach,
und ganz dort, wir hatten dann teilweise unten bei uns nur noch Logistiklager.
Ja.
Dann haben wir irgendwie auch geguckt, wie kriegen wir den Scheiß jetzt eigentlich dahin? Dann haben wir irgendwie Kartons gekauft, haben das verpackt. Dann kam ein Postauto, das weiß ich noch, bei einem Tasting kam ein Postauto leer, weil wir irgendwie so 100 Päckchen, haben dann vorher die alle online frankiert und dann wussten die, die müssen 100 Päckchen bei uns abholen. Da kam wirklich ein eigenes Postauto und
nur
hat nur unsere Päckchen eingeladen. Und so, dann habe ich das total verrückt, dass wir dann, weil das macht ja gerade jeder eigentlich so Online-Tastings, aber es hat funktioniert. Und wir hatten Spaß dran. Also auch da ging es nie drum, das muss jetzt Geld verdienen.
Ich fand euch zu günstig.
Bitte?
Ich fand euch zu günstig. Ich habe das, wir haben es ja auch zweimal durchgekalkuliert und auch da bin ich komplett bei euch. Du hast es ja am Rande so mitbekommen. Das war zu den Streaming-Zeiten, was ihr auch gemacht. Ich habe das nicht verstanden, wie ihr da hinkamt. Und mein Fokus war auch nicht, da Kohle zu verdienen, sondern einfach nur irgendwie präsent zu sein, am Leben zu sein. Aber anyway, das auch da wieder. Das
vielleicht mit der Learning hätte man mehr nehmen können. Aber wir sind nicht bei euch gegangen, wir hatten Spaß.
Hätte mehr nehmen können am Ende des Tages, wenn das für euch dann passt. Und dann auch wieder Thema Mischkalkulation, so nach dem Motto, wir haben eh die Leute da, wir wollen die halten als Event mit allem drum dran, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber was ich spannend, und das wollte ich damit sagen, und so, ich denke manchmal, wir hatten glaube ich das Thema letzte Woche, weiß ich gar nicht, ob wir das hatten, aber wenn man überlegt, was wir alles zu Zeiten von Lockdown gemacht haben.
Wie kreativ man geworden ist.
Wie kreativ, ne? Und auch, was man da gemacht hat, auch mal negativ. Ich habe das letztens zu meiner Frau, oder wir hatten das so beide mal gesagt. Immer ganz ehrlich, wenn mir heute jemand sagen würde, pass mal auf, morgen bist du ab 10 zu Hause und gehst nicht mehr vor die Tür, dann würde ich dem angucken und sagen,
das ist,
hast du noch alle? Und wir haben es alle gemacht.
Man ist schon wieder in so einer Normalität. Damals hat er gesagt, das wird nie wieder normal.
Ne? Also nein, genau.
Und jetzt Corona, was war das? So, ne? Also jeder also, rennt wieder rum.
Und nochmal das Gefühl, wenn ich euch jetzt sage, ihr seid abends, ab heute um 10 Uhr zu Hause. Ihr würdet mich doch angucken und würdet sagen, Wessling, hast du es noch alle? Ich gehe dann nach Hause, wenn ich Bock habe. Ja. Ihr könnt doch nie vorstellen, dass uns jemand vorschreibt, wieder. Versteht ihr, was ich meine? Ja.
Ich weiß komplett, was du meinst, weil ich das so wahnsinnig
habe, dass
wir
das so
erlebt haben. Ist,
wie man, wie voll. Das
wir hatten einen Radius, den wir nur verlassen durften.
Es gab
doch mal zwischenzeitlich diesen, wie hieß das? Du durfst nur 15 Kilometer von deinem Haus
weg.
Ja,
du musst keine Freunde in Hamburg treffen.
Genau.
Du
musst um 21 Uhr zu Hause sein.
Da haben alle das Kennzeichen da gleich irgendwie
angerufen. Genau. Und das finde ich so krass. Und dann auch wieder, um es positiv zu beschreiben, ich fand im Rückblicken mal, wenn ich überlege, wir haben es mit Streaming angefangen, haben dann uns da hingesetzt. Wir haben mit dem Podcast angefangen. Auch da das wieder.
Ist viel entstanden,
das ist einfach auch schön.
Im Tagesgeschäft genau. Einfach nicht der Fall gewesen wäre.
Und wir machen das, um dann wieder anschließend auf die Aussage, wir machen das ja in keinem, wir verdienen damit kein Geld. Es macht aber Spaß mittlerweile. Es macht das letzte halbe Jahr war richtig intensiv, hat richtig viel Spaß gemacht.
Ich will was zu trinken holen, machen
wir. Achso, ich hätte dir auch was mitbringen können, aber hätte was gesagt. Aber ein guter Gastgeber. Also das finde ich so faszinierend, weil du es gerade sagst, überleg mal, hätte dir jemand vorher gesagt, dass du anfängst, Online-Tastings zu machen. Dass du mittlerweile dann.
Bin da auch keinen interessiert, wenn du in Lauterbach einen Online-Tasting verschicken, irgendwie eine Kiste mit Gin und Tonic und dann könnt ihr euch einschalten und wir machen das zusammen, hätten die Leute gelacht.
Genau.
Ja. Aber es war einfach dann die Zeit und die Möglichkeit, irgendwie die Leute haben es genutzt.
Ja, genau. Und es hat euch dann und uns ja auch dann in der Zeit Spaß gemacht, dass man sich damit auseinandersetzen konnte, auch mal zu überlegen. Es war auch, ich fand es auch teilweise, also ich habe zwei, glaube ich, gemacht, zwei Tastings. Einmal drüben haben wir einen zusammen gemacht, das fand ich super lustig mit den Wirtschaftsunionen.
Aber und da warst du, das wollte ich gerade sagen, sorry, dass ich unterbreche, das hat so einen Spaß gemacht und wir konnten uns vorher natürlich auch überhaupt gar nicht vorstellen, wie es die Reaktion ist, die alle gelangweilt da und am Ende war es so, der Daniel und ich haben aufgelegt und die Leute haben in den Wohnzimmern getanzt und wir konnten das halt über den Bildschirm sehen. Das war so
für beide geil. Seiten, glaube ich.
Das war ganz lustig. Ganz tolles, weil das haben die ja wahrscheinlich auch noch nie gemacht, in im Wohnzimmer zu zweit getanzt, während aber ein DJ gerade aufgelegt hat.
So, also wir hatten auch dann zwei Firmenveranstaltungen, wo wir wirklich dann zwei komplette, die haben ja auch, konnten ja nichts machen. Die Firmen, die dann sagen, ja, wir müssen alle zu Hause bleiben, irgendwie in der Homeoffice. Dann haben die das Päckchen in der Firma verschickt und alle haben mitgemacht und hatten auch mega Spaß.
Das ist doch geil.
Das,
ist so,
das war schon witzig.
Und auch die Tatsache, ich könnte mir schon wieder nicht vorstellen, dass so eine Atmosphäre entstehen kann, wenn du das online machst. Auch da wieder das Thema, ich habe gerne mit Menschen direkt zu tun. Ne? Und das ist ja auch bei mir, habe ich euch damals auch gesagt, bei mir lebt ja auch so ein paar Sachen davon, wenn ich das mache, dass ich diesen direkten Kontakt habe. Oder dass ich mal zwischendurch sage, hier im Löwenladen, wenn ich merke, die Truppe ist gerade irgendwie auf dem Trip und dann stelle ich denen nochmal einen kleinen kurzen hin, weil ich sage, so, und ich muss mir damit abholen. Oder ich habe ein Mitarbeiter, die ganze Zeit auf dicke Hose macht, den holen wir ganz schnell mit unseren kleinen süßen Schnäppchen ab. Das geht online nicht. Das funktioniert nicht. Und dementsprechend würde ich heute auch wieder sagen, nee, kriegst du nicht hin. Aber man hat es hingekriegt.
Nach der Zeit,
das ist doch irgendwie krass.
Und das heute, das war eine andere Zeit.
Damals, als wir noch jung waren. Ja. Geil. Nein, aber krass. Also von daher, wie gesagt, um da kurz nochmal, ich finde es faszinierend. Ich finde das faszinierend, diese Vielfalt tatsächlich. Aber irgendwie hat es diesen roten Faden bei dir definitiv. Weil es doch irgendwie am Ende des Tages dazu führt, du hast mit Menschen zu tun und du hast ja in all deinen, ich sag's mal, drei Bereiche sind es jetzt ja gerade, Agentur, Eventbereich,
Eventstudio und die Bar.
Genau, ja. Was noch hinfällt, ist Film.
Genau, also bei mir persönlich, wir haben mit der Zweikopf in 2021 auch eine Filmproduktionsfirma noch gegründet.
Ach ja, okay.
Mit zwei Jungs, wir haben kleinere Projekte immer selber produziert und wenn es größer wurde, haben wir uns jemanden dazugeholt und haben das dann, wir haben letztendlich dann das, was wir können, die Organisation und Planung gemacht und gefilmt, geschnitten, haben das dann ein Zug-Unternehmer, zwei Jungs, einer aus Frankfurt, einer aus Helpershain, die dann irgendwann auf uns zukamen und sagten, warum machen wir es nicht zusammen? Wir haben uns so oft irgendwie beauftragt und die dann mit dazu genommen. Und dann war so die Idee, warum machen wir nicht einfach eine eigene ZK-Film, die Marke Zweikopf, die ja dann schon irgendwie etabliert war und das Know-how von den beiden in eins gepackt. Und so haben wir dann im Juli 2021 die ZK-Film als eigene Filmproduktionsfirma und Fotografie gegründet, um bei uns aus dieser Werbeagentur auch so das ein bisschen rauszunehmen.
Okay,
wir kriegen öfter die Anfragen, so mal Fotos machen und dann können wir das jetzt einfach abgeben an unsere Schwesterfirma, nenne ich es liebevoll, die das dann einfach abdecken können und wir haben das ein bisschen weniger auf dem Tisch, weil du sagst, man kann doch nicht alles machen und überall sein.
Ich würde gerne eine neue Daily Soap installieren. Kriegen wir das hin? Wir zwei in Hauptrollen?
3637.
Das heißt, bis auf die Film... Filmtochter, Schwesterfirma, wie du es gerade genannt hast, machst du aber alles mit dem Partner, mit dem
Bastian. Genau, zusammen. Also Bastian ist einfach, deswegen ist es auch die Zweikopf. Wir hatten bis Dezember letztes Jahr war die Bar eine eigene GbR und die Zweikopf-Agentur eine eigene GbR und eben so viele Projekte irgendwie gewachsen und dann haben wir jetzt zum 1.1. gesagt, wir ziehen da mal einen Strich drunter, wir machen eine GmbH und Kuka-G raus und haben aus der Zweikopf Werbung, Event und Bar eine Firma gemacht. Das ist einfach, weil es war so viel überlappend und Bar, GbR und wir und das eigentlich sind ja dahinter die gleichen Menschen und dann hat man irgendwie für zwei Firmen und auch diese Verrechnung dem Kunden gegenüber, der hat dann irgendwie angefragt und wollte eben das, was ich vorhin ansprach, die Werbung, das Design und dann aber gerne auch noch Servicekräfte und noch Getränke, sondern immer so, die sind ja wundersinnig, wir schicken ihnen zwei Rechnungen, weil aus der Bar kommen die Getränke und der Service und irgendwie so, auch die eine Kollegin, die hat damals bei uns im Haus Veranstaltungskauffrau gelernt, wurde dann übernommen, hat auch die Bar mitgeleitet und das war dann auch für sie immer so, ja, ich bin irgendwie in der Bar GbR, damals noch Mitinhaberin und angestellt.
Jetzt aber, nicht mehr?
Neman hat für sich entschieden, einfach dieses Chef sein, Anführungszeichen, oder noch mit Inhaberin zu sein, einfach weil sie nichts ist. Das war okay. Auch völlig in Ordnung.
Ja, ja. Aber ist bei euch, weiter.
Sie ist noch bei uns, genau. Sie ist angestellt in der Zweikopf und leitet auch die Bar.
Okay.
Die ja jetzt, das passt jetzt auch wieder, eben die Zweikopf auch ist. Also in der Zweikopf gibt es den Bereich Bar und die darf sie leiten oder leitet sie. Aber eben als Angestellte. Weil einfach für sie ist auch völlig verständlich. Ist nicht jeder so verrückt, wie Bastian und ich. Oder jetzt bei euch, dass man sagt, ich will eigentlich irgendwie immer arbeiten und Urlaub.
Will
so,
ich nicht.
So, es gibt dann Menschen tatsächlich, die wollen ihre, weiß nicht, 27 oder 30 Urlaubstage und auch mal dann Überstunden machen und die dann auch mal abfeiern. Und das war für Maren oder ist für Maren einfach mehr ihr Ding und völlig verständlich. Das kristallisiert sich ja dann auch nach so einer Zeit einfach raus. Damals mit voller Euphorie haben wir sie gefragt, willst du nicht bei der Bar mit einsteigen? Ja, geil, so Chefin von der Bar. War auch für die, also wir haben, glaube ich, rückblickend nie irgendein, das war nicht doof damals, in der Zeit, völlig in Ordnung. Aber jetzt haben wir gesagt, es passt für alle besser. Bastian und ich sind die Geschäftsführer von der Zweikopf GmbH und KKG. Und wir zwei sind ja auch all das, dieses Umtriebige. Und die anderen haben sicheren Jobs, sind angestellt und können ihre Urlaubstage abfeiern und mal Urlaub machen. Und
wie lange macht ihr das schon zusammen?
Wir kennen uns seit der Schulzeit. Seit der Konfirmation mit 14 waren wir dann so eigentlich dicke Freunde. Und seitdem kennt man sich richtig gut. Und 2016 dann damals die Zweikopf ja gegründet. Sie müssen jetzt zurückrechnen, wie alt wir da waren, aber
jünger
auf jeden Fall. Und auch das damals entstanden, weil er so ein bisschen die ganze Grafik gemacht hat, immer einen Flyer irgendwie gestaltet hat, selber, so die Fugi Media damals. Mhm. Und nebenbei einfach irgendeinen Namen sich gemacht und dann halt auch die Abi-Zeitung damals gestaltet und solche Geschichten. Und ich hatte, weil mit 16 diesen Film...
Den würde ich gerne mal sehen, wenn du sagst, Abi-Zeitung gestaltet. Ich finde ja, alle Abi-Zeitungen haben wenig mit Gestaltung zu tun.
Das ist richtig. Ja, wir haben daher die Bagage. Wenn du mal nach Lauterbach kommst,
kommen nach Lauterbach,
blättern wir mal durch.
Also, wir alle schon hin wollen eigentlich. Ne? Aber nach Lauterbach fahren wir.
Ich glaube, wir haben hier jetzt so viele Themen, die wir nicht zu Ende besprechen können. Wir müssen die nächste Aufnahme einfach in der Zweikopf
machen. Wir fahren nach Lauterbach und lassen uns dann von ihm per Rikscha nach Hause fahren und da machen wir die Aufnahme.
Beim Fahren?
Natürlich. Hallo?
Zum Glück ja ein E-Motor dran, da muss ich nicht so...
Na also, und es geht ja nur flach quasi zurück.
Finde ich gut.
Ja, das ist eine Idee.
Du hast gerade selber gesagt, du bist ein Projektmensch. Und das hört sich für mich so an, als hättest du noch ganz, ganz viele andere Sachen vor.
Zu viel im Kopf, das ist ja nicht unser generelles Problem. Also was heißt Problem, aber...
Beim Felix,
so ist bei also mir wir haben einen Haufen... Ja, man kann es gar nicht... Also sind es Träume oder sind es irgendwie... Ich glaube, es sind einfach Ideen. Ich meine, die Zweikopf war damals eine Idee, haben wir irgendwie umgesetzt. Eine Bar zu gründen, um endlich das Bier nach Feierabend auch ständig abzusetzen. War auch irgendwie so eine Idee, haben wir gemacht und funktioniert auch irgendwie. Ist jetzt nicht so, dass alle Ideen, die wir haben, unbedingt gut sind. Das klingt jetzt hier in dem Podcast so, als wäre alles, als wäre da alles toll gelaufen. Also klar, man fällt auch mal hin und man steht dann wieder auf. Also man hat oft auch Dinge, die dann nicht funktionieren. Mhm. Dann macht man es irgendwie anders. Also ich glaube, dass, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, boah cool, ich habe auch so viele Ideen, ich mache jetzt einfach. Ja, einfach machen, weil dann merkt man, was nicht so gut funktioniert, dann kann man es wieder neu ausrichten und neue Wege gehen, andere Wege gehen. Also das ist, glaube ich, so einfach auch mein Weg im Leben, die vielen Standbeine oder dieses, wo komme ich her mit all den Dingen, die wir da gerade angesprochen haben. Ich wollte jetzt auch nicht mehr zurück, man hat so ein weinendes Auge und so ein lachendes Auge, ich wollte nicht mehr zurück zum Film, weil es war eine coole Zeit, damals, so, ja. Aber ich wollte es jetzt heute auch nicht mehr, 9 Wochen und Nachtdreh und nur noch da irgendwie am Set stehen. Also das ist auch dann lieber irgendwie im Büro sitzen, tagsüber und abends auch in die Bar gehen. Das ist immer noch entspannter als irgendwie eine Filmproduktion. Also das ist so.
Bist du gerne heim?
Was ist daheim?
Naja, am Ende das,
was also du zu Hause in meiner Wohnung, privat,
meinst du? Nee, ich meine tatsächlich auch ein Stück weit in deinem Umfeld, in deinem, weil du vorhin auch das für dich Lauterbach an sich beschrieben hast. Und für mich zum Beispiel ist, wir haben ja auch oft drüber gesprochen, Paul und ich, mit Heimat und auch, wir haben ja ähnlichen Werdegang in ein paar Sachen. Und auch bei mir gab es ja die Möglichkeiten, dass ich rausgehe aus daheim, also aus der Region, aus Fulda und wegziehe, aber habe mich ganz klar dafür entschieden. Also wenn wir jetzt so hochphilosophisch da reingehen, was ist für dich daheim am Ende, ist, da will ich gar nicht hin. Ja, also ich bin einfach gern hier.
Ich bin gerne in Fulda. Gerne daheim und genau. Tatsächlich ist jetzt auch mein Daheim zum einen unser Haus am Graben, also unsere Zweibar und die Zweikopf, das ist genau. Auch daheim. Ja. Daheim ist aber tatsächlich auch meine Wohnung zu Hause an der Kirche,
ja, klar.
Wo ich dann auch mal ich nehme auch keinen Laptop mit nach Hause und ich mache auch kein Homeoffice, weil ich habe ja mein Büro und wenn ich mal arbeiten will, dann sitze ich auch am Sonntag im Büro. Aber zu Hause habe ich keine Arbeit mehr. Das ist halt, wenn ich nach Hause gehe, dann bin ich da auch zu Hause und koche nach Feierabend. Ja. Das ist dann so dieses, nicht viele Stunden sicherlich zu Hause, aber wenn ich da bin, dann bin ich absolut. Halt auch nichts, weil das ist ja dann, warum soll ich noch meine Arbeit mitnehmen? Ich habe eh schon ja irgendwie 24/7 gefühlt die Arbeit, aber die paar Stunden, die man dann zu Hause ist, mal was kochen, Rotwein aufmachen, nochmal einen Tatort gucken, oder mal irgendeine Netflix-Serie.
Ach, wie guckst du denn Tatort, by the way?
Wollte ich auch gerade fragen. Ja.
Das oh, nee, die Anstrengung hätte ich anders gemacht. Nee, da will ich nochmal...
Katastrophal.
Das Schöne ist, dass ich ja inhaltlich ja nie verantwortlich war für den Scheiß hier oft auch, der da so dann läuft.
Ist das so?
Das gibt es auch. Also es gibt total, oder da mache ich aus und denke so, pff, der
war jetzt. Ja, die habe ich auch. Also ich gehe auch.
Aber das Lustige ist ja, wenn man dann so guckt, und jetzt gerade in letzter Zeit wieder oft aufgefallen, dass in irgendwelchen Einstellungen im Hintergrund irgendwo ein Maskenmobil steht.
Ja, aber das meine
ich ja. Das sieht aus wie ein Wohnmobil, weißt du, aber du siehst gleich, ach guck mal, ein Maskenmobil. Ah, okay. Dann steht da irgendwie ein LKW, aber das fährt dann immer, müsst ihr mal gucken, in Fahraufnahmen fährt meistens ein schwarzer VW-Bus hinterher. Weil das ist halt, Filmproduktion hat dann oft Mietfahrzeuge, und wenn du eine Fahraufnahme machst, dann muss ja irgendwo zum einen die Kamera ist auf der Motorhaube und irgendeiner muss ja hinterherfahren.
Also du musst jetzt gleich aufhören, so versaust mir ein
bisschen. Nee, weiter, ich fange jetzt an.
Ich habe irgendwann mal, ich glaube, es war im ZDF, irgendein Krimi geguckt, da war eine Außenaufnahme von einem Haus und es war eine lange Straße und du hast am Ende der Straße gesehen, da steht eine Absperrbarke und ein Blocker. Also Blocker, also Student mit Warnweste, der da steht, dass da keiner reinfährt. Also im Hintergrund gesehen, da haben sie mich
ganz gut genommen.
Also so, Kleinigkeit, da achtet man halt schon drauf. Weil in Baden-Baden ist das Tatorthaus, da hat die Bild-Zeitung ja mal groß drüber berichtet. Das ist ein Gebäude, das gehört dem SWR. Da ist das Kommissariat Ludwigshafen, ist noch der eine Ludwigshafen, Stuttgart und Schwarzwald. Ist übereinander okay. In einem Haus. Ja, und im Keller ist die Pathologie für alle drei Tatorte, aber immer ein bisschen umgebaut. Du siehst halt dann immer, ach guck mal, das ist wieder
Baden-Baden. Ja, das ist ja
das sind halt so die Dinge, die einem dann schon aufkommen.
Das müsstest du, wie gesagt, meine Frau fragen. Da weißt du, die ist ja Tatort.
Da muss man ja total aufpassen, dann müssen die ja aufpassen, wenn die die Pathologie umbauen, dass die das auch für die richtige Stadt dann. Also nicht, dass auf einmal dann.
Ja, du siehst dann aber das Gebäude von. Oft sieht man das Gebäude auch von außen. Dann ist es von der Seite in dem Eingang, nebenan ist noch so eine Eventhochschule. Dann nutzen sie den Eingang als Kommissariat. Und für den anderen Tatort ist es dann irgendwie von der anderen Seite. Oder man sieht es gar nicht von außen. Aber wenn man von drin rausguckt, sieht man halt immer, dass es in Baden-Baden.
Darfst du diese Illusion alle jetzt gerade hier so offenlegen? Nochmal. Meine Frau wird dich vielleicht hassen dafür.
Es gab den Bild-Zeitungs Artikel damals, da musste ich sehr lachen, eben über die Tatorte.
Da war eine Bildzeitung.
So, ja, das ist richtig. Nein, aber es gibt sicherlich Sachen, über die man nicht.
Welche?
Ich habe nichts unterschrieben, dass ich nicht, arbeite ich da nicht mehr. Und am Ende habe ich auch keine Zeit mehr dazu arbeiten. Jetzt könnte ich auch eigentlich alle Geschichten erzählen, aber das würde ich jetzt den Abend sprechen. Nein, das ist schon spannend, so Schauspieler, die man nur aus dem Fernsehen kennt, als Zuschauer, dann auch mal als Mensch kennenzulernen.
Voll.
Da gibt es welche, da denkst du so, die sehen total sympathisch aus und freust dich, mit denen mal zu arbeiten. Und dann lernst du die kennen und willst dann besser nicht mehr mit denen arbeiten. Auch da ist es als Aufnahmeleiter ja schon wieder so ein bisschen dieser Gastropart, weil du kommst dann an so ein Set und die Schauspieler kommen und du musst denen nur einen Kaffee organisieren und dich um die kümmern und dann kommen die morgens an, du verbringst den ganzen Tag irgendwie mit denen, du bist der Erste, der morgens kommt, der Letzte, der abends geht. Auch so ein bisschen wie in der Gastro, vorher aufbauen, nachher wieder aufräumen und dich dann immer um die Schauspieler kümmern, die dann manchmal richtig nett sind, so ein Ulrich Tuchel, also kann man nur knuddeln. Wir waren dann auch mit einem Team abends noch, saßen wir irgendwo, er kam einfach mit dazu, hat ein Bierchen mit uns getrunken.
Das macht's ja sympathisch.
So, und dann gibt's halt die Schauspieler, die dann mit ihrem Fahrer kommen, mit keinem reden wollen, so, und dann nur der Cappuccino muss links rumgerührt und ein bisschen Kakao und weh, das ist nicht, dann haut ihr dir den Becher aus der Hand, du sechst.
Das gibt es tatsächlich.
Auch bei deutschen
Schauspielern.
Das gibt's auch bei deutschen Schauspielern, ja, und du hörst dann vom Schauspieler, auch Schauspielerin, die dann das Apartment verlassen und es sieht dann aus, als hätten sie da irgendwie nur Party gefeiert und lassen dann da irgendwie alles verwüstet zurück. Auch bei deutschen Schauspielern, bei sehr öffentlich-rechtlichen Produktionen, die ich so erlebt habe. Ich habe zwei Kinofilme mal machen dürfen in Frankfurt, aber auch bei diesen harmlosen öffentlich-rechtlichen Produktionen gibt es dann Schauspieler, wo du manchmal so denkst,
erschreckend eigentlich,
ne? Die wollte ich jetzt nicht nochmal treffen.
Also wer ist der Schlimmste? Wir können es auch wegpiepsen. Wer ist der Schlimmste?
Ja, haben wir denn schon mal was weggepiepst?
Doch, wir haben einmal einen Rappernamen wegpiepsen müssen.
Ist so?
Ja.
Der Schlimmste?
Und müssen wir es wegpiepsen, muss man dazu sagen.
Das ist jetzt tatsächlich...
Ich finde es auch eine schwierige Frage, Harald.
Ja, also bitte. Ja,
du bringst ihn jetzt ja schon ein bisschen in die Bredouille. Das können wir nachher machen, wenn wir hier...
Also wenn ich jetzt tatsächlich... Also finden, glaube ich, alle irgendwie auch so einen Hype. Aber wenn ich jetzt im persönlichen Kennenlernen mal bei einer SWR-Produktion nicht so sympathisch fand, war mit dir...
Oh, ach komm,
krass, okay.
Echt? Also und dem Team gegenüber und dem, wie er da so aufgetreten ist. Also ich habe kein Film mit ihm produziert, es war mit Pierre Krause mal so ein, so ein bisschen Comedy-Satire angehauchtes Format, wo wir ein langes Interview gedreht haben von einer seiner Filmpremieren in Frankfurt bis nach Stuttgart und wir sind quasi auf der Autobahn gefahren und in dem Auto hat so ein bisschen wie so ein Podcast, hat so ein Dreh und auch ein Gespräch stattgefunden mit Pierre Krause. Und er kam da gerade in die Kinos und sie wollten unbedingt da was drehen mit ihm, aber er hatte sowieso keine Zeit und wenn, dann eben nur ein Interview auf der Fahrt. Und dann wurde ein Auto gemietet. Ich bin dann das Auto davor gefahren, um den Weg abzufahren und dann fuhr eben das Auto mit Kamerateam und ihm hinten drin. Und dahinter dann seine ganze Filmcrew, also nur die Premieren-Crew, das waren glaube ich so 6 oder 7 schwarze Buschen, die dann, das war schon ein bisschen lustig im Rückspiegel zu sehen, ich habe so auf der Autobahn den Blinker links gesetzt und dann scherten so diese Buschen hinten aus und dann fuhr mit dieser riesen Kolonne über die A5. Aber da habe ich ihn gestartet in der Villa Kennedy morgens nicht ganz so kennengelernt.
Aber ich kenne ja gar nicht, ich will auch keinen Schutz nehmen, und ich finde es auf der einen Seite faszinierend, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten, was du vorhin gesagt hast, weil ich das selber nicht verstehe, ich würde das nicht machen. Auf der anderen Seite, ich probiere manchmal auch Verständnis dafür zu haben, weil du sagst gerade auch so, der hatte eh keine Zeit, hat vielleicht auch keinen Bock drauf gehabt, und man, am Ende ist manchmal auch was ja total menschlich. Das ist, ohne mich jetzt da im Vergleich zu sehen, aber es gibt ja bei mir ein paar Sachen. Ich habe einfach manchmal auch wieder das Thema, ich muss vielleicht eine Veranstaltung mitbegleiten, und habe eigentlich gar keinen Bock. Und das liegt gar nicht daran, weil es an den Menschen ist.
Ja, ich glaube, man muss es immer aus der Sicht der Menschen sehen. Also so, wie wird es uns gehen, wenn wir in dieser Welt leben müssen, weiß nicht, ob es muss, aber in dieser Welt leben, wo du dann auf die Straße gehst und eine Kapuze tragen musst, weil dir sonst jeder hinterher rennt und
bindet. Das wollte ich auch jetzt nicht. Jetzt kannst du das Argument wieder, am Ende des Tages hat sich jeder das ausgesucht. Definitiv. Also wir arbeiten auch da, wo wir sind, und ich habe mich auch dafür entschieden, in der Gastronomie zu arbeiten, Vollzeit mit allem drum dran, und das auch dann gewisses Gesicht für gewisse Bereiche zu sein, dass es auch passt. Also mich nervt es auch manchmal. Ich gehe zum Beispiel super ungern mittlerweile aus abends in der Stadt, weil das halt wirklich dann, also das ist viel, und das ist dann auch, wenn ich immer zwei Bier zu viel getrunken habe, dann kann ich von ausgehen, dass am nächsten Tag irgendwie dann das Feedback dazu kommt, und das manchmal dann halt, aber ich will das gar nicht in dieses Level. Und das ist aber das, was ich meine. Man muss, glaube ich, da, ich meine, er hat sich dafür entschieden.
Verständnis haben für die andere Seite.
Er ist ein Mensch des öffentlichen Lebens. So, das muss er akzeptieren, dafür hat er sich entschieden, dafür bekommt er auch Geld. Ob viel oder wenig, dafür wird er am Ende des Tages bezahlt. Aber genauso ist es ein Mensch, jeder andere ist auch ein Mensch.
Vielleicht war auch ein schlechter Tag, man weiß ja,
die Leute auch nicht reingucken. Ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen, aber am Ende vielleicht war es einfach ein schlechter Tag an dem Tag, vielleicht hat ihn das total genervt, vielleicht hat ihm das Management genau das reingewirkt.
Oder sagt, ganz ehrlich, gar nicht, was
viel ist. Schlimmer finde ich eben die Tatsache, was du gerade beschrieben hast, warum hinterlässt man ein scheiß Hotelzimmer?
Das ist so, was anderes.
Das ist Abfuck. Ja. Oder warum muss ich dir einen Kaffee aus der Hand schlagen, wenn der rechts rumgekriegt, wo ich mir denke, Alter, bei aller Liebe,
komm, klar. Nächstes Mal machst du
es selber. Genau, und das, aber das ist das Perverse, dass du es ja nicht sagen darfst,
weil dann verlierst du ja deinen Job. Weil er dann zum PL geht und sagt, das ist ein scheiß Aufnahmeleiter, den will ich hier. Das ist ja, was dann manche Schauspieler ja auch dann für eine Gewalt oder für eine Macht dann an so einem
Set haben. Das finde ich schlimm.
Oder dann so auch dann teilweise Praktikanten oder irgendwelche Volontäre dann da Volontär angefangen.
Aber die Frage ist doch, also mit was für einer Berechtigung können die sich das leisten und werden weiterhin vom öffentlichen Rechtlichen gebucht? Ja, weil die wirklich so viele Zuschauer dann ziehen,
ja, wenn
die
einen
Tatort auftauchen. Naja, aber oft und dann so ein Verhalten. Also es gibt ja auch andere Leute, die sich besser verhalten, und aber vielleicht genauso viele Leute ziehen.
Ja, ich frage mich dann immer. Aber muss ja trotzdem, aber es muss ja irgendwas dahinter sein, und das ist
oder die sind dann die halt Quote. Oder der Person, die Entscheidung trifft. Halt
ja,
lahmzahm.
Ja,
das oder was? Ja, ich glaube, also, die Strukturen sind da halt auch so, dass dann irgendein. Oft ist der Produktionsleiter, der ja das Geld verwaltet, und das ist ja öffentlich-rechtliches Geld für so eine Produktion, ist ja dann auch so ein bisschen gebunden an den Regisseur, der dann da kommt. Und wenn der Regisseur, der ja irgendwie auch über die Redaktion kommt, weil die macht ja das inhaltlich, der Produktionsleiter erhält dann die Finanzen, und der Redakteur sagt, wir wollen unbedingt mit dem Regisseur arbeiten, weil sicherlich dann wieder irgendwie, der hat schon so viele Preise, das ist Prestige, wenn der mal einen Tatort macht, dann kommt dieser Regisseur und sagt, ich arbeite nur mit dem Schauspieler. Entweder willst du dann, so, aber oft ist es die Kunst ja doch auch, die das so entscheidet und das haben will, und alle anderen müssen sich fügen. Also tatsächlich die Redaktionen in den Sendern oder auch dann die Produzenten, die ja sagen, wir holen, oder oft auf dem freien Markt ist es ja, glaube ich, dann auch, da geht es dann viel auch ums Geld. Also dann hast du irgendein Sponsoring oder hast irgendwie die Kontakte und dann musst du den auch holen, weil du willst es ja gern dann auch irgendwie, später brauchst du das oder du hast irgendwie eine Förderung und brauchst dann aber noch jemanden aus dem Bundesland. Das wissen ja oft, da ist so viel steckt da manchmal dahinter, was man gar nicht so auf den ersten Blick.
Wie viele Tatorte werden pro Jahr produziert?
Alle.
Alle. Wie viele werden produziert? Also wie viele haben wir überhaupt in Deutschland? Das ist jetzt gerade die Frage. Also, er muss los.
Ich muss gleich
weg. Wir können ja dann noch
wir können nur eine Staffel aufnehmen. Wir machen
zwei Kopf.
So weit bin ich jetzt schon nicht so ständig, wenn ich dich einladen soll. Das ist ja krass, ey.
Nee, kann ich dir jetzt so pauschal überhaupt gar nicht sagen. Ich weiß, dass der HR hat, glaube ich, 4 Stück im Jahr produziert. Als Hessischer Rundfunk 4 Stück im Jahr. Und der SWR auf jeden Fall mehr, weil sie parallel auch so ein bisschen, die haben natürlich auch da noch 3 Städte abzudecken gehabt. Aber wie viel es jetzt insgesamt im Jahr sind, bin ich jetzt überfragt. Okay. Kann ich fürs nächste Mal vorbereiten. Wenn es ein nächstes Mal geben will, ich weiß ja nicht.
Da hast du doch
also, ich habe so viel erzählt, dass ihr gar keine Lust mehr habt.
Ich weiß, also es waren so ein paar Dinge mit dabei, wo ich sage, ich weiß nicht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin raus.
Ja, du bist raus, weil du keine Zeit mehr hast.
Ja. Nee. Na doch.
Du hast dich wirklich auf die Seite geschlagen.
Ich habe jetzt auch nochmal, wir haben wenig Zeit, aber ich muss jetzt noch mal ein paar Fragen hier durchkriegen. Also, Was für Events habt ihr vor mit der Eventagentur? Was schwebt euch da vor? 200 Sitzplätze, denke ich natürlich jetzt
direkt so... Du meinst jetzt die Event-Location?
Genau.
Was wir im Bahnhof vorhaben. Also ich denke mal, das wird tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass es so Hochzeitslocation-mäßig hier in der Gegend ja nicht viel gibt, wenn man jetzt mal auf den Sippelshof blickt, um Werbung zu machen, sind die ja irgendwie die nächsten 2 Jahre jedes Wochenende schon ausgebucht. Ja. Es gibt Schloss Romroth im Vogelsbergkreis, da machen die jetzt Sonntagshochzeiten und viel gleichzeitig, wo ich mir denke, ob das dann immer sein muss, so, um nur für die Masse, weiß ich dann lieber einer am Wochenende und schön, aber ich glaube, das kann eine gute Auslastung kriegen durch Hochzeiten.
Und 200 Sitzplätze ist natürlich auch, so Bischof kriegt ja keine, ne, in den einen haben, Bereich zumindest.
Ich weiß gar nicht, wie viel sie haben, aber ich kann auf jeden Fall hier an dieser Stelle sagen, dass der Sitzbezug einen richtig geilen Charme hat und dass das für gerade für Hochzeiten ein Traum ist. Wir haben einen großen, also kennt ihr den Güterbahnhof in Alsfeld, Frank Kalfe? Gehört, gesehen. Also der hat auch einen schönen Bahnhof.
Also nochmal alles Richtung Vogelsberg.
Hört ist ja, ich wollte ja mal fragen, man kann ja auch mal ein bisschen,
ich glaube,
wenn
ich
schon
glaube,
Gäste aus dem Vogelsberg einladet, kann man ja auch mal...
Ich glaube, Bimbach,
Großmühle
ist schon ein schwieriges Pflästerchen.
Und Hüß, ne? Ist dann rechts oder links, aber nicht geradeaus. Ne? Das ist
gerade kurz also, vor der Grenze. Bitte reiß dich zusammen.
Kann man nach Bad Zerschliff abbiegen.
Wie heißt es mal?
Auch schöne Firmenveranstaltung. Kleines Highlight, wenn man das verraten darf, da war ja auch schon in der Presse, ist unser Eisenbahnwaggon, der vorne drankommt, wo man dann nur kleine 25 Sitzplätze hat, um aber auch im kleinen Charme, vielleicht um so Whisky-Tasting oder... Wenn du die Location mietest, hast du zum einen die Möglichkeit, du hast den Saal oder die Halle, hast dann eine Cocktailtheke, die so ein bisschen hinten rauskommt und vorne auf der Außenterrasse ist dann der Waggon. Da könnte man dann eben die Gäste auch später noch am Abend, die einen wollen tanzen gehen, die anderen ziehen zum Cocktail zurück und dann gibt es die Raucher, die gehen raus und machen ein bisschen Whisky und Zigarre und sind dann in den Waggon. Also man kann das schon so in ein paar schöne Bereiche aufteilen und es ist eben nicht die klassische, wir haben eine Halle, also, ja, Esperanto ist so eine Halle und da kannst du Licht an, Licht aus, Tisch hin, sondern soll Westfalen dann Charme haben und einfach was Besonderes werden. Und mal gucken, wie über die Grenzen des Vogelsbergkreises wir das Ganze vermarktet bekommen.
Ich kann jetzt unser nächstes Jahr hast du gesagt.
Probier es mal Richtung Gießen.
Ja, also, ja auch da, sehr gerne. Ja, wir sind ja natürlich die IHK und das ist bei Gießen-Vogelsberg. Wir glauben, es sind Wega Gießen-Vogelsberg.
Na also, auch, siehst du. So,
ja, Fulda will uns immer nicht so, aber trotzdem bin ich heute hier.
Ach, Quatsch. Quatsch, kommst du rüber?
Aber ich habe ja gelernt hier auch. Bankett war ja nur auch Fulda.
Ich sag mal, früher Studio L, ne? War eine gute Zeit, ja.
Guck mal, da kannte er Lauterbach.
Ja. Du nicht mehr? Ja. Konfetti kennst du noch.
Das sagt mir was.
Studio L war halt Richtung Lauterbach. War in Lauterbach.
Konfetti war wo? Das kenne ich
auch nicht. Hünfeld.
Ja gut, Hünfeld ist ja schon wieder Fulda-Landkreis. Ne?
Ja richtig, ja. Du kennst nicht Konfetti?
Nee, tatsächlich.
Hast du noch Fragen?
Ich habe noch Fragen. Ich habe 2 Sachen. Also wie wir darauf gekommen sind, dich einzuladen, weil ja eigentlich...
Haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Haben wir gar nicht schlimm,
dann machen wir doch mal eine zweite Folge.
Wir müssen noch eine zweite Folge machen, denn du bist ja auch jetzt Jurymitglied gewesen letztens bei den hessischen
Meisterschaften. Ich dachte eigentlich, dass wir darüber heute sprechen, aber wir haben jetzt über...
Und tatsächlich wollen wir darüber sprechen.
Das war der Plan.
Zum Ende wollte ich jetzt mal fragen, eigentlich hast du mich damit eingeladen, ne?
Aber ja, das war tatsächlich... Also wir hatten den Termin ja festgesetzt, wir probieren ja jetzt auch wieder die Regelmäßigkeit.
Uns hatte keiner Zeit, dann wurde nur ich eingeladen.
Dann haben wir Vogelsberg eingeladen und da haben sie alle Zeit. Du warst halt... Nein. Und du hast nämlich gesagt, wäre doch mal interessant, mal über das Thema eben DEHOGA und was da passiert ist.
Haben wir gar nicht gesprochen.
Und dann kam ich direkt spontan, weil ich dich ja, hast mir liebe Grüße ausrichten lassen über die liebe Anna.
Das war's nämlich. Ich habe mich selber eingeladen.
Du hast dich aber auch wieder ein bisschen typisch Vogelsberg reingeschlichen halt einfach, ne? So, und dementsprechend habe ich gesagt, komm, dann hau ich dich mal direkt an und du hast spontan Ja gesagt und das ist eine zweite Folge wert.
Das ist eine zweite Folge und was wir auch, das müssen wir jetzt aber noch schnell machen. Wir haben immer die Rubrik drin. Eine Freundin von uns fragt immer eine Frage. Die hat angefangen, immer den Felix zu korrigieren, wenn er hier Blödsinn geredet hat. Und das ist jetzt umgewandelt, aber in sich stellt eine Frage. Das würde ich noch ganz kurz machen.
Weil es kein Blödsinn mehr gibt, was zu korrigieren ist. Verstehst du?
Und sie stellt jetzt eine Frage zu heute, obwohl sie gar nicht das heute gehört hat.
Wir wissen beide
nicht. Also irgendeine Frage. Sie stellt irgendeine Frage und die...
Mal sehen, ob es passt.
Genau. Ja, vorher aber noch eine Geschichte, wenn ich zu euch in die Zweikopfbar komme.
Sag mal nur 2 Bar. Also ich meine, mittlerweile, es gibt viele, die sagen ja, die Zweikopfbar ist eine Zweikopfbar, aber sie heißt 2 Bar.
2 Bar.
Genau, gut. Aber ja, mittlerweile ist es ja alles im Konstrukt Zweikopf, aber ist die 2 Bar.
Wenn ich in die 2 Bar komme, im Löwen hätte ich eine Handgranate trinken müssen, so als das Ding im Löwen. Was trinke ich in der 2 Bar?
Ein Lauterbacher Esel.
Ist was?
Es ist tatsächlich ein Moskau Mule, aber abgewandelt mit ein bisschen Holunder noch mit drin und einfach unser Lauterbacher. Ja, und der Esel, Riedesel, Lauterbach, herrschaftliches Dings mal gewesen.
Lauterbacher.
Wir haben die Burg, Bier. Genau, das Bier hat den, den Esel auch drin und deswegen so der unser Lauterbacher Esel.
Okay, das hört sich aber nicht so schlecht an eigentlich.
Ist sehr süffig, gut und macht Spaß, ja.
Ich glaube, Harry hast du jetzt.
Trinken wir bei der nächsten Folge jetzt ganz kurz
in der Die Fahrt. Dann in der Zweiber stattfindet.
Die finden dann ja.
Ah, okay. Nicht.
Also, dann machen wir gleich die Hand noch. Ich fahre euch auch heim dann noch.
In der Rikscha haben wir doch gesagt.
In der Rikscha, ja. Ja.
Wie sieht der perfekte Tag für dich aus?
Oh, wie sieht mein perfekter Tag aus? Ja, ich würde jetzt ganz kurz und knapp sagen, abwechslungsreich. Weil ich kann, deswegen glaube ich auch, diese Facettenreiche und alles, was ich so mache, ich hasse so Alltag und immer das Gleiche tun. Also das ist so, dass, wenn mich einer fragt, warum machst du das, was du da gerade machst, so gerne, es ist die Abwechslung. Weil ich eigentlich am Anfang der Woche noch gar nicht so richtig weiß, was die Woche bringt. Klar, man hat den, man kann sich immer so ein bisschen zurückziehen, sein Büro, du hast den Büroalltag. Aber es ist eben auch dieses Facettenreiche mit der Gastronomie, mit den Events, da kommt mal eine Nachricht, hast du mal Lust auf einen Podcast. Und diese Vernetzung, wo wir vielleicht später oder irgendwann nochmal drüber sprechen, über Dehoga und Meisterschaften vom Dehoga und
schöne Grüße an die Dehoga übrigens.
So, da sprechen wir dann bestimmt nochmal drüber. Aber das ist so für mich dieses, also Bastian, glaube ich, ist ganz anders. Der braucht so seinen Arbeitsalltag und seinen Schreibtisch und sein InDesign und Adobe und da arbeiten. Das ist so Kopfhörer auf und sein Ding. Und ich bin halt so dieses Raus mit Menschen und die Abwechslung und diese Projekte. Den Bahnhof, da was anschubsen, dann beim Dehoga im Vorstand in Vogelsberg. Jetzt Jurymitglied bei den hessischen Meisterschaften und dieses mit Menschen sich vernetzen und überall ein bisschen mitmischen und überall da sein und für sich selber was mitnehmen, das ist so die Abwechslung einfach.
So, jetzt kommst du. Oder es zählt jetzt nur für ihn jetzt die Frage.
Nee, ich auch sehr gerne.
Wolltest du stehen lassen einfach? Ich fand das ganz gut, was du gesagt hast.
Weil ich mich bei vielen Punkten wiedererkenne.
Du dich, ja.
Ja, aber du dich doch auch. Also dieses Abwechslungsreiche brauchen wir zwei auch auf jeden Fall. Ich finde es immer gut, wenn ich das Gefühl habe, das war ein produktiver Tag. Das muss gar nicht immer so was Großes sein, was man geleistet, aber irgendwie, dass man sich nicht so unnütz gefühlt hat und so produktiv war, das finde ich mal. Und dann so das ausklingen lassen mit einem kleinen Schlag, finde ich auch schon. Also wenn wir gefragt werden, wie der perfekte Tag ist.
Ja, genau. Also wenn man, wie geht der Tag zu Ende? Ganz oft bei uns, so ein Arbeitsalltag, Bastian hat sein Büro gegenüber, mittig ist der Konferenzraum und man kann, wenn man lauter spricht, schon auch miteinander sprechen. Und dann ist so dieses, irgendwann sind alle aus dem Haus und sitzen noch so da und machen unser Kram. Und der ruft dann so, willst du noch ein Bier? Also alles klar, dann gehen wir runter, machen uns ein Bier auf oder schenkt noch schnell einen Cocktail und
so geht dann so ein Abend zu Ende. Wie definiert ihr das noch dann bei der Frage? Also fangt ihr schon morgens an zu trinken?
Nee, tatsächlich.
Und dann noch ein Bier oder willst du noch ein Bier, um den Tag abzuschließen?
Willst du ein Bier?
Achso.
Nee, es ist so dieses, den Abend ausklingen lassen. War klar natürlich mit Bastian und mir auch früher, dass man dann wirklich so als Freunde mehr den Abend hat ausklingen lassen, jetzt beide Partnerin irgendwie und man hat ja auch noch dann dieses, man geht mal nach Hause, das ist ja manchmal auch ganz schön.
Gibt's auch noch, ja.
Aber dann eben dieses Bier zum Feierabend und jeder mit quatschen nochmal kurz um den Tag und trinken ein Bier oder einen Cocktail und dann Licht aus, geht zu und man geht heim. Das ist so dann war und der Tag war produktiv, dann war es irgendwie ein erfolgreicher und schöner Tag.
Ja. Und das schreibe ich so.
Ja.
Naja, also am Ende tatsächlich, ja klar, ich glaube, das macht vieles aus, das Thema Abwechslung. Wobei ich für mich schon sage, ich habe schon gerne so einen Teil, so einen Hauch Struktur, weil so morgens aufstehen und erstmal nicht zu wissen, was Masse ist, das kann ich gar nicht leiden. Genau, ja. Also da tue ich mir manchmal schwer, da kriege ich auch recht schlechte Laune, so, ne? Weil ich auch dann wieder so mein Ding brauche, wo ich dann, um produktiv zu sein, brauche ich so meinen roten Faden. Und ich würde auch produktiv gar nicht immer so auf das Business beziehen, weil da bin ich tatsächlich, glaube ich, auch bei uns allen am Ende, wenn man was mit Leidenschaft macht, ist es ja nicht immer gleich Arbeit, sondern man macht es einfach gerne. Ja. Ne? Also und von daher würde ich das tatsächlich unterschreiben, diese Abwechslung, produktive Abwechslung. Ich würde es jetzt gar nicht so im Detail jetzt darauf sagen, dass man das irgendwie noch mit was abschließt, im Sinne von, dass es jetzt ein Drink ist oder whatever, sondern für mich ist es so, es kann manchmal sein, dass ich mich total darauf freue, mich dann abends auf die Couch zu fläzen, eine Serie anzuballern und dann irgendwie die Zeit dafür zu haben, weil ich so produktiv war. Dann dementsprechend mir diese Zeit auch dann zu geben. Und auch dann, das kann auch dann bis teilweise tief in die Nacht gehen, obwohl ich weiß, und dann ist es irgendwie cool. Ne? Und dann ist so, ich würde
sagen. Man ist dann aber morgens auch gar nicht so müde, obwohl man so lange dann abends irgendwie noch was gemacht hat oder Serien bis nachts um zwei geguckt hat, weil man irgendwie weiß, es war ein produktiver Tag und man lässt den so zu Ende gehen. Und weil man Spaß dran hat, ist man trotzdem morgens um 8 wieder an der Arbeit oder wo man dann halt gern hin möchte und ist nicht so dieses, boah, der Abend war irgendwie ewig bemüht, sondern man Man ist danach wieder mit Motivation voll und Spaß dabei.
Und ich tue mir auch schwer, tatsächlich einen perfekten Tag zu definieren, weil der kann bei mir sehr unterschiedlich aussehen. Das kann sein, dass ich irgendwie mal Bock habe, sportlich was Geiles zu machen, und wenn es irgendwie einen Halbmarathonlauf und den irgendwie cool für mich hin und das Wetter ist noch cool gewesen, dann bin ich auch total happy, wenn ich einfach den Rest vom Tag irgendwie draußen im Garten gesessen habe, einen Grill angeschmissen habe oder auch nicht
passiert ist. Aber das würde ich aber auch sogar unter diesen Rahmen produktiv sich
machen. Ja, an dem Tag ja was, ne? Der kann wieder sehr abwechslungsreich dann sein. Ne? Ja. Und am Ende, klar, da bin ich komplett, das unterschreibe ich. Ich muss irgendwie am Abend das Gefühl haben oder dann, wenn ich für mich das sage, jetzt ist vorbei, muss ich sagen, ich brauche irgendwas Produktives am Tag, wie auch immer das definiert ist. Das ist manchmal aber auch schwer, wenn ich ehrlich bin, weil wenn du so einen Tag mit dabei hast, wo du es nicht greifbar machen kannst, was Produktives, kannst du trotzdem viel geleistet haben, in meinem Empfinden, aber ich kann nach Hause kommen und mir sagen, Alter, was ist denn heute eigentlich irgendwie, was war denn gewesen? Ja, für mich komplett auch angestrengt, ja, komplett fix und fertig, komme nach Hause und denke mir so, so. Hä? Aber am Ende, deswegen, ich unterschreibe es, das ist so diese abwechslungsreiche Tag, den man dann für sich gestaltet. Da bin ich cool. Dann habe ich einen netten Tag. So, ihr Hübschen, ich muss jetzt mal hier in den Bremse einstehen. Wir haben noch ein paar Stullen aus der Heimat. Jawohl. Und dann auch noch kurz, um es wieder ein bisschen da musst du jetzt durch. Passend dazu trinken wir noch zum Abschluss. Weil wir ja immer, den hatten wir schon mal immer so ein kleines Produkt mal vorgestellt haben. Wir trinken zu den Stullen. Du bist übrigens auch Premiere. Das erste Mal, dass wir Essen besorgt haben für unsere Gäste.
Neues Jahr. Ja. Aber den hast du schon mal getrunken.
Und da gibt's
vielleicht kann ich mich einfach auch nicht mehr erinnern.
Sag einfach, nein, ist komplett neu und tu bis in den Vorschütz.
Ich freue mich mega drauf. Ja. Ein Röntekiller.
So, genau.
Zur Stulle aus der Heimat.
Genau, normalerweise gibt es ja so kleine Brot und ein bisschen Schwaddemagen. Das haben wir jetzt in groß hier quasi hingelegt. Du kannst gleich nehmen. Wir werden jetzt ein Schlückchen davon nehmen. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank. Das war sehr schön,
dass
du da bist und auch da warst. Spontane ich überlege noch, ob du wiederkommen sollst. Das diskutiere ich mit ihr noch, aber wenn ich...
Wenn er jetzt gleich weg ist, machen wir einen Termin. Das ist
genau. Das hat eine Viertelstunde gedauert, weißt du? Dass du dann direkt auf seiner Seite warst. Was ist los mit dir?
Nee, der kam zur Tür rein, du warst nicht da, da war mir schon klar.
Fertig.
Ja.
So, du fasst es ja immer noch, ne?
Ist er nächstes Mal Gast dann bei uns?
Ja. Bei uns im neuen Podcast, hinterm
Lauterbacher Dresden.
Und da haben wir es schon.
Ab sofort lade ich nicht mehr ein.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr spannend. Ich freue mich tatsächlich auf eine zweite Folge.
Ja, also gerne. Also
und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns in 2 Wochen wieder. Vielleicht aus Lauterbach, vielleicht von woanders. Wir schauen mal.
Die Abwechslung.
Tschüss.